draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Wir haben uns heute hier wieder versammelt, um einen Film in unserer Dreierkonstellation zu besprechen. Und für die wiederkehrenden ZuhörerInnen da draußen stellen wir uns ganz kurz vor. Wir haben zur einen Seite den Fred, hallo.
Hallo, lieber Basti.
Und zur anderen Seite den Udo, hallo.
Hallöchen.
Und ich bin Sebastian und ich werde uns heute durch diese Folge ein wenig begleiten, hangeln. Wir werden mal schauen, wo uns das Gespräch hinführen wird. Wir haben wahnsinnig viele Notizen gemacht zu diesem Film. Und bevor wir jetzt in dieses Gespräch da komplett da irgendwie reingehen und unsere ganzen Notizen auswerten, die erste Frage, nämlich welchen Film besprechen wir und warum zum Teufel sprechen wir heute über diesen Film? Denn der Fred ist nämlich heute dafür verantwortlich. Und Fred, ich würde dich bitten, warum hast du heute diesen Film mitgebracht? Was hast du mit auf sich? Erzähl uns mal, bring uns mal mit ins Boot.
Aber sehr gern. Also wir besprechen Sideways von Alexander Payne mit Paul Giamatti und noch ein paar anderen, aber die zwei sind wichtig für die Story des Warums. Und zwar kam der Film 2004 raus, wenn ich mich recht erinnere, und war sehr hoch gelobt und kam sehr gut an, lief wohl gut und ich habe den damals nicht gesehen. Und wenn man die Beschreibung liest von dem Film, was da so vorkommt, wie der sein soll, klingt das auch eigentlich nicht nach einem Film, den ich mir angucken wollte, würde, so auf halt Rotmovie, Buddy-Movie irgendwie zotig und habe das vor mir hergeschoben, ewig lang. Der kam, tauchte immer wieder auf und sollte mal gucken, absolute tolle Film für Weinliebhaber, überhaupt große Kunst, was auch immer. Und gut, ich trinke auch gern ab und zu mal Wein. Ich bin weit weg vom Weinkenner, aber so ein bisschen Genuss kann ja mal sein. Und ich habe letztes Jahr die Empfehlung bekommen zu dem Film The Holdovers von Alexander Payne mit Paul Giamatti. Der lief im Kino und Paul Giamatti hat eine Oscar-Nominierung auch dafür bekommen, also war deswegen auch in aller Munde. Den hatte ich dann auch gesehen, dachte, Mann, ganz schön schöner Film. Und damit tauchte Sideways wieder auf meinem Schirm auf und dann hat es nur noch ein Jahr gedauert, bis ich Anfang diesen Jahres da einfach mal gesagt habe, ich glaube, der tauchte irgendwo in der Flatrate auf oder sowas und ich habe dann gesagt, jetzt einfach mal gucken. Und dann habe ich den Film gesehen und ich hatte das Gefühl, schon eine Perle gesehen zu haben, die aber diskutabel ist. Und ich habe den Eindruck, das seht ihr auch so, nach dem bisschen, was ich jetzt mitgekriegt habe. Ich mag den Film tatsächlich, trotz aller Dinge, die, also am Ende oder schon während des Films, fange ich an, auch beim zweiten Mal gucken, fange ich den Film zu mögen und finde, dass der durchaus sehenswert und auch gelungen ist. Und einfach wieder was ganz anderes, als was wir sonst besprechen. Ihr kanntet den auch noch nicht. Und deswegen ist es immer dann spannend zu wissen, rauszufinden für mich, wie ihr seht den, was sagt ihr dazu? Also wie kommt der bei euch an? Weil da sind wir manchmal einer Meinung, manchmal komplett verschiedene Meinung. Und das macht die ganze Sache halt spannend. Und deswegen freue ich mich da drauf. Und außerdem ich hatte noch ein paar andere Filme zur Auswahl im Kopf für dieses Gespräch. Naja, es ist, der Film spielt in Kalifornien im Sommer und ja, es ist August. Also ich finde für die Zeit einfach perfekter Film.
Ja, also ein Sommerfilm ist es auf jeden Fall. Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Und da vielleicht erkläre ich mal die Frage an Fred, hast du denn irgendwelche Vorerfahrungen mit Alexander Payne? Hast du von ihm schon mal irgendwas gesehen?
About Schmidt habe ich tatsächlich gesehen. Downsizing, der so mit einer der letzten Filme von ihm ist, habe ich probiert und dann ausgemacht. Der war nicht so der Hit. Und wie gesagt, The Holdovers habe ich dann letztes Jahr gesehen. Und ich glaube, Elections waren einige, die sehr gelobt werden, die mir schon als Name untergekommen sind und die ich mir gleich auf die Watches geschrieben habe. Weil ich glaube, das könnte sich lohnen, wenn man in der Stimmung dafür ist.
Aber wie sieht es bei dir aus, Udo?
Ich habe mir seine Vita mal angeguckt und ich tatsächlich war das der erste von ihm, den ich gesehen habe. Wie ist es bei dir?
Ich wollte die ganze Zeit immer den Holdovers sehen. Und ich bin noch nicht dazu gekommen. About Schmidt habe ich allerdings gesehen, den habe ich auch sehr früh schon gesehen, den mochte ich wirklich sehr, sehr. Und mir hatte damals der Tillmann König, der Regisseur, der auch mit seinem Bruder Karl Friedrich König den schwarzen Nazi gemacht hat, der hatte mir damals auch nämlich diesen Sideways nämlich empfohlen, kann ich mich noch entsinnen. Und bin aber jetzt halt dazu gekommen, den mir anzuschauen. Ich bin mal gespannt, weil von Downsizing habe ich jetzt nicht so viel Gutes gehört. Ich muss mal gucken, wie ich mich durchhangle, aber der Holdover steht definitiv immer noch auf meiner Liste.
Nice.
In diesem Film, und wir machen auch gleich eine Zusammenfassung, aber in diesem Film geht es auf jeden Fall um eine Freundschaft zwischen einem, wie ich finde, ja dann doch sehr ungleichen Paar, also das ist ja kein Paar, aber die sind sehr ungleiche Personen. Und ich wollte euch fragen, sofern ihr das wollt und möchtet, hattet ihr in eurem Leben schon mal so eine Freundschaft, die eigentlich logisch und rational betrachtet überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, wo man sich dann fragt irgendwann, was ist das hier eigentlich, also was verbindet uns hier eigentlich und das vor allem auch über einen langen Zeitraum. Habt ihr da so eine Erfahrung mal gesammelt? Ich fange mal mit dir an, Udo.
Also ich glaube jetzt so, wie sich das hier in diesem Film präsentiert, wo ich dann über dieser Freundschaft auch wirklich viele Fragezeichen habe, ich glaube so in dieser Form tatsächlich nicht. Schon Freunde, die mich auch viele Jahre begleitet haben, wo man halt sehr unterschiedliche Leben gelebt hat und das trotzdem funktioniert. Ne, das gibt's auch jetzt noch. Aber trotzdem gibt's da immer sehr viele Schnittpunkte auch. Und da gibt's immer auch irgendwie eine große Schnittmenge, die ganz klar funktioniert und durch die sich diese Freundschaft auch begründet hat und die meistens auch in irgendeiner Art und Weise fortbesteht. Und also was ich hier in diesem Film sehe, ist anders. Also ich würde behaupten, Nein, das kenne ich so in dieser Form aus meinem Leben, glaube ich, nicht.
Und bei dir, Fred?
Ich würde sagen, ja, nicht so, auch nicht so wie da, aber so dysfunktional kenne ich schon was Ähnliches. Das, nicht so eng, wie es da ist und dass man dann auch so viel Zeit dann verbracht hat, aber so eine Freundschaft, wo man für einen Zeitpunkt irgendwie das Gefühl hat, dass passt ganz gut, man versteht sich gut und dann über längeren Zeitraum merkt, dass das unterschiedliche Welten sind und auch nicht klar ist, ob das wirklich für beide Seiten wirklich positiv ist oder also ein Genuss ist, als diese Freundschaft oder Bekanntschaft zu haben. Das kenne ich schon. Ich würde aber auch wie Udo sagen, das ist das, was mir am Film am meisten aufstößt der Film an der Stelle irgendwie für mich nicht funktioniert. Also der hat ganz viele Sachen, die haben aufstoßen in dem Sinne wie, also weil der Themen, also Sachen thematisiert und darstellt, die schwierig sind, aber ich finde, dass das durchaus der Film eigentlich ganz gut macht, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, aber genau dieser Punkt ist, dass ich vor allem am Anfang das Gefühl habe, oder die erste Hälfte vom Film, mich frage, warum hat Jack, also einer der beiden, der Schauspieler, warum hat er Miles, den Weinkenner und Literaten und Loser, warum wählt er ihn für diese Reise? Also diese Verbindung fühle ich quasi am Anfang erstmal nicht.
Aber ganz kurz, bevor wir dieses riesengroße Fass da aufmachen, lass uns das wirklich mal ins Gespräch reinnehmen. Lass uns noch ganz schnell hier noch die Zusammenfassung machen und dann können wir sehr gerne über das Drehbuch und die Figurenkonstellation reden. Ich sehe, da brennst du ja wohl selber ja auch ganz schön heute auf der Zunge. Also von daher. Ich habe eine kleine Zusammenfassung vorbereitet, würde die schnell verlesen. Es sei denn, ihr habt etwas Besseres.
Verlies.
Verlies.
Ins Wein verlies mit dir.
Genau. Seit seiner Scheidung vor über 2 Jahren hängt das Leben von Miles mächtig durch. Seinen Job als Englischlehrer versieht er unmotiviert und sein Erstlingsroman will auch kein Verleger finden. Nur aus Pflichtgefühl gegenüber seinem Freund Jack reißt sich Miles zusammen. Als Trauzeuge ist er für Jacks Junggesellenverabschiedung verantwortlich und hat sich einen minutiös vorbereiteten Plan ausgedacht. Boah, Mensch, Fred, da ist doch eigentlich schon eine gute Begründung drin für das, was du gerade als Problem geoutpointet hast. Nur aus Pflichtgefühl gegenüber seinem Freund Jack steht da so drinne.
Ja, ja, die Frage ist, warum Jack ihn auswählt. Für mich jetzt quasi. Also, dass er da mitkommt, ist, das kann ich nachvollziehen.
Naja.
Ich glaube, der Film macht das aber tatsächlich auch an der Stelle. An der Stelle erklärt er das auch.
Ja, der erklärt es an der Stelle. Aber ist also, ich finde, da ist es aber quasi die Motivation irgendwie mir schwer nachvollziehbar.
Also, man kann da jetzt ja auch mal anders drauf gucken. Du hast gerade Miles als den Loser bezeichnet. Aber wenn ich da so drauf gucke, würde ich persönlich ganz klar auch Jack als den Loser bezeichnen. Und es vielleicht hat der einfach keinerlei Freunde, weil der sich benimmt wie das letzte Arschloch und hatte deshalb überhaupt gar keine Optionen für einen Traum. Zeugen.
Genau. Das wär meine Erklärung, die sich am Ende, also gegen den Film auch, also am Anfang frage ich mich genau das und am Ende denke ich, ja klar, wer sollte mit ihm sonst mitreisen?
Richtig. Also welcher Idiot würde sich sonst darauf einlassen, das zu tun, außer der nicht Nein sagen kann?
Genau. Genau. Gut, haben wir eigentlich alle Probleme geklärt in dem Film? Schön.
So. Oh Mann, diese Freundschaft, die hat mich auseinandergenommen. Spannend, dass du den Punkt direkt so früh im Gespräch reinbringst, aber ich finde den auch wirklich sehr diskutabel und sehr besprechenswert, weil ich als allererste Notiz und das ganz, ganz früh schon aufgeschrieben habe und danach noch mehrfach unterstrichen habe, ist das überhaupt eine Freundschaft?
Das ist eine sehr gute Frage und ich würde eher zum Beispiel zu einem Nein tendieren.
Mhm.
Die haben sich ja in der Uni kennengelernt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und haben sich dann Zimmer geteilt und haben ganz viel Quatsch gemacht. Dann haben wahrscheinlich viel gesoffen, viele Frauengeschichten, viel Rauchen, schieß mich tot. Also wirklich eine ganze Menge gemeinsamen Jungskram gemacht. Und sind dann wahrscheinlich darüber hinaus eben halt noch ein bisschen verbandelt gewesen. Und sind sozusagen für den jeweils anderen immer so ein bisschen so auch Exit-Strategie, mal rauszukommen und sich gegenseitig so, ne, vielleicht so wie so ein Sparring-Partner. So habe ich das schon eher verstanden. Allerdings habe ich dann immer ein Problem mit der Rolle vom Schriftsteller, also mit Miles, der offensichtlich Depressionen hat und mir fehlt dann sozusagen diese Seite von ihm, diese ich muss jetzt aus mir raus Seite. Ja, also wenn man depressiv ist, hängt man ja nicht 24/7 in der Ecke. Das stimmt ja nicht. Das funktioniert nicht, aber da macht der Film auch überhaupt gar keine Trennschärfe und es ist
gut, aber
wenn's auch gerade um solche. Ja, also ich will nur sagen, also die sind halt aufgrund ihrer Vergangenheit sind sie eben halt noch irgendwie so verbandelt. Aber das ist keine, wie ich finde, gereifte Freundschaft.
Genau.
Nee, eher eine Freundschaft in der Sackgasse.
Ja.
Man kennt sich halt und unternimmt noch was zusammen, weil man irgendwie, mit wem denn sonst? Miles fragt keiner und mit Jack würde keiner wegrein. Also ja, mit jemandem, der so seine Freunde ausnutzt, wie er Miles ausnutzt im Film, würde halt kein anderer verreisen.
Yep.
Also ich habe das zum Beispiel festgestellt, wenn ich mich mit ein paar alten Freunden von früher treffe, mit denen ich mittlerweile kaum noch Kontakt habe, bei diesen Treffen geht es grundsätzlich seit 15 Jahren schon um damals. Es geht immer um damals.
Immer die alten Geschichten.
Die alten Geschichten und vielleicht sogar noch die ganzen Suff-Geschichten, vielleicht noch irgendwelche Weiberkram und sowas alles. Und da denke ich mir dann auch so, ey, scheiße, Mann, wir sind keine 17, 18, 19 mehr. Also ich verstehe das dann selber halt auch einfach nicht. Und ich vermute halt einfach irgendwie, das ist auch sowas Ähnliches, ne? Die da eben halt noch so versuchen, so, wir sind halt befreundet. Man trennt sich ja nicht einfach so, ne? Aber das beißt sich dann wiederum mit dem Miles. Der ist ja eigentlich Schriftsteller und ist ein verdammt guter Beobachter. Also da tut sich die Geschichte da keinen Gefallen damit, mit dieser Konstellation an Menschen. Hätten die andere Berufung oder so, ihr wisst, was ich meine, dann hätte ich das wahrscheinlich eher geglaubt. Aber so.
Ja, die haben halt eine ganz schwierige Chemie miteinander, ne? Also wirklich eine ganz, ganz schwierige Chemie. Aber die ist auch beabsichtigt. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich frage mich da immer, will ich dem Film das vorwerfen oder will der Film genau das zeigen? Das ist ja wirklich dieser schmale Grat, den der Film da so geht. Und er ist ja nicht nur depressiv, also nur in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern da obendrauf kommt ja dann auch noch definitiv eine ganz ausgeprägte Form von Alkoholismus, das ja auch noch mal ganz viel mit Verhaltensweisen macht und ganz viel mit seinem Verhalten dann auch macht und dann auch noch eine sehr ausgeprägte Art von ja, keine richtige eigene Meinung zu haben und keine richtigen eigenen Entscheidungen manchmal treffen zu können und vor allem auch so eine Art von Mitläufertum, das er da auslebt. Also der ist so eine ganz, ganz interessante und schwierige Charakterstruktur. Da frage ich mich dann dennoch, wie sind die beiden richtig aneinander geraten, weil das eigentlich schon immer in irgendeiner Form, wenn die beiden auch nur ansatzweise ähnliche Charaktere in der Jugend waren, das muss schon immer in irgendeiner Form toxisch gewesen sein. Denn so wie der Jack die ganze Zeit da, der ist ja voll der Pusher, der ist ja die ganze Zeit, ist der nur dabei, dem Miles zu sagen, was er zu tun hat, was er machen soll, was er als nächstes tun soll, dass er doch jetzt gefälligst dies machen sollte. Er ist die ganze Zeit am Drücken und am Drücken und am Drücken und das wird er. Also das ist ja ein Charakterzug, so wie das auf mich wirkt hier in dem Film, den er schon immer mit sich rumgetragen hat, ne?
Heavy. Dafür ist dann Miles dann sehr, sehr manipulativ. Also der ihn dann einfach auch vor vollendete Tatsachen dann setzt. Also die nehmen sich ja beide ja nicht wirklich so viel.
Nö. Miles ist dann noch der, der mit Manipulation arbeitet, mit Lügen arbeitet, der klaut und all diese, all diese Dinge da tut. Schwierig sind die beide. Aber gerade dieses Zusammenspiel macht es halt nur noch schwieriger. Und deshalb, also da geht mir die Vorstellung ab, wie das authentisch zusammengewachsen sein könnte. Also das, das finde ich schwierig an der Stelle.
Okay, jetzt natürlich die Frage, der Film scheint es aber doch irgendwie geschafft haben bei euch beiden, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr dem Ganzen hier auch gefolgt seid und auch zum Teil auch gerne gefolgt seid. Mhm. Und könnt ihr das benennen, was das war, warum ihr denn gerne gefolgt seid, Fred?
Das versuche ich auch selbst rauszufinden. am Anfang, also wir kommen irgendwann bestimmt ja noch aufs Bild zu sprechen, am Anfang dachte ich auch schon, oh Gott, das sieht so irgendwie alles so kahl aus und so dokumentarisch schon fast, also die ersten Szenen so irgendwie, oh, was ist denn das jetzt für ein Film? Und dann passieren da so Dinge, die Menschen total unsympathisch machen und ich glaube aber gleichzeitig kommt das alles genau in dem richtigen Tempo und im richtigen Abstand, dass man diese, wie bei einem, also es passieren da eigentlich nur schlimme Sachen am Anfang, wenn man so möchte. Mhm. Ne, also der klaut der Mutter Geld, diese Szene, wo Miles erstmal sagt, man hört ihr am Telefon sagen, ja, ich komme zu spät, weil das und das ist passiert. So, und dann fängt er erstmal an zu duschen und eine Zeitung zu kaufen und so weiter. Also das, was wir jetzt mit dem Alkoholismus schon gesagt haben, es wird alles voll thematisiert in dem Film. Da ist jemand, der sein Leben nicht im Griff hat, der eigentlich total unsympathisch ist. Dann kommt er in diese komische Familiensituation, die sich total furchtbar anfühlt und mit dem schlimmsten der Menschen, die da an dem Kreis sind, oder na gut, auch gleichzeitig mit dem kantigsten, zieht er jetzt los, man fragt sich warum, dann ist ja am Anfang habe ich mich das, oder ich hinterher frage ich mich auch, wieso ich da so lange dranbleibe. Ist es, weil genug immer wieder kommt, wo man denkt, oh Gott, wo soll das jetzt hinführen? Also dieses, dass genug Unfall quasi vorgeführt wird, also dieses, ich kann nicht weggucken Dingens, bis dann eben ab einem gewissen Punkt von dem Film irgendwie absurde Sympathie für beide Charaktere doch aufkommt, irgendwie, also vor allem für Paul Giamatti. Für mich wäre eine Frage natürlich, ob es bei euch anders wäre, wo man da doch so einige seiner Schwächen bei sich ansatzweise vielleicht selber sieht oder in ein paar Situationen, genau wie er zum Beispiel dann mit den Frauen umgeht. Also nicht die Gesamtperson, aber so einiges. Man wächst so in die Figuren rein und es wird irgendwie eine interessante Geschichte über Menschen, wie man nicht sein möchte. Und wo man vielleicht Angst hat zu sein. Ich weiß es nicht. Und irgendwie zieht die Charaktere rein und dieses Tohuwabohu. Die Katastrophe.
Also, das mit der Sympathie unterschreibe ich nicht. Ich finde die am Anfang noch ansatzweise sympathisch und dann nimmt das über den Film immer weiter ab. Und ich habe zu einem gewissen Punkt des Films einfach akzeptiert, dass ich hier einen Film schaue, wo es nicht um Sympathie geht, sondern um Menschen, die ich wirklich nicht leiden kann. Die Dinge tun, die ich nicht leiden kann. Die sich benehmen, wie ich es überhaupt nicht leiden kann. Und bin dann einfach mit diesem Gedanken rangegangen, okay, ich schaue jetzt einfach zwei wirklich völlig unsympathischen Menschen dabei zu, wie sie unsympathische Dinge tun. Aber was mich in diesem Film gekriegt hat, sind ganz andere Dinge. Und das ist wirklich eigentlich so ein bisschen die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, geschrieben ist, die Struktur gemacht ist. Der hat mich ja erstmal gekriegt am Anfang schon, weil er eigentlich so einsteigt wie so eine Art Hangout-Movie, so Linklater-mäßig. So, man verfolgt eine Person, es geht um Gespräche, es geht alles so seicht vor sich hin und es geht eigentlich irgendwie um nichts und man hängt einfach mit dem ab und hat erstmal einfach irgendwie eine gute Zeit. So, das hat mich erstmal total gekriegt. Da war ich völlig an der Angel und auch sehr, sehr neugierig, wie es dann weitergeht. So, und dann entwickelt sich das aber dann irgendwie vom Roadmovie zur wirklich strangen Rom-Com mit irgendwie schon fast Anti-Rom-Com Einschüben, dann hin zu einer schwarzen Komödie bis hin zum Drama, also so Dramödie dann, wie auch immer man das dann nennen mag am Ende. Und das fand ich super faszinierend, wie der Film da so durchgegangen ist und wie er es geschafft hat, durch die Struktur, trotz völlig unsympathischer Charaktere, mich bei der Stange zu halten. Denn das hat er geschafft. Das hat er auch die ganze Laufzeit geschafft. Ich fand den sehr kurzweilig und auch ich war durchgehend auch einfach mitgerissen und fasziniert von den Gesprächen und von dem Schrott, den die beiden da so treiben und überhaupt von den ganzen Situationen, die sich so darbieten, einfach wegen dieser Struktur und wegen diesem Wandel, den der Film vollzieht und dass er auch wirklich schafft, manchmal authentisch richtig witzig zu sein, obwohl er nie sympathisch ist. Das habe ich so selten erlebt. Sowas Unsympathisches, was trotzdem witzig ist. Das ist super interessant. Und ich frage mich auch, ob da eine Methode dahinter steckt, ob genau das beabsichtigt war. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, dass sehr viel von dem Material, was wir hier sehen, auch autobiografisch ist von dem Menschen, der das geschrieben hat. Dementsprechend glaube ich dann plötzlich nicht mehr, dass es dieser Ansatz war. Das musste ich an der Stelle dann verwerfen. Das hat mich, glaube ich, mitgezogen, mitgerissen und wirklich fasziniert und durchgehend bei der Stange gehalten. Neben einer guten Musik und auch einer schönen Optik und einer tollen Landschaft und solchen Dingen. Also da sind viele Sachen drin in dem Film, die gesagt haben, hallo, ich bin eigentlich ein ganz guter Film. Auch wenn du hier Arschgeigen zuguckst. Aber ich bin gut.
Ich weiß nicht, ob es autobiografisch ist. Ich weiß nur, dass es eine vierteilige Reihe ist, eine Buchreihe ist. Und ich glaube, als Autor, wenn du dich in ein Thema reinliest, dann kannst du dir halt was aus den Fingern saugen. Aber in dem Film, beziehungsweise auch im Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, wird ja Bukowski mehrfach ja erwähnt. Mhm. Und da würde ich schon mal fast sagen, da kommt auch ein bisschen Inspiration eben halt auch für dieses Trinken her.
Ich hatte mir halt Interviews dazu extra noch reingepfiffen, auch teilweise um den Autoren und auch teilweise auch in Richtung von Analysen zu gerade diesem Skript und gerade zu diesem ersten Buch. Und da wurde schon gesagt, dass gerade die Figur des Miles durchaus auf seinem Leben beruht und auch manche Dinge da einfach auf Tatsachen beruhen und da eben autobiografische Züge mit eingeflochten sind. Gerade in diesem ersten Band. So, also ne, das, worauf dieser Film hier basiert. Dementsprechend, ich habe das Buch nicht gelesen, keine Ahnung. Und natürlich kenne ich den Autoren auch nicht persönlich. Aber also so wie ich das mitbekommen habe, hat das wohl wirklich viele Dinge aus seinem Leben und auch gerade das mit dem Skript, was ich nicht veröffentlichen ließ und so weiter und so fort. Also das sind auch wirklich Eckdaten aus seinem Leben und auch manche von also so schicksalsschlagartig und auch Stimmungen und so weiter sind da wohl wirklich mit reingeflossen von ihm.
Oh, sehr schön.
Ist ja spannend. Also ich hatte gelesen, dass Alexander Payne, nachdem er das Buch gelesen hat, dem Autor das erste gesagt hat, ist, ich mag dein Buch, weil alle deine Charaktere sind so erbärmlich. das wäre, wenn es autobiografisch ist, natürlich ein bisschen spannend.
Also warum ich dran geblieben bin bei dem Film, ist, Udo hat es natürlich auch schon gesagt, also es ist wirklich toll inszeniert und die Geschichte ist toll konstruiert und auch aufgebaut. Aber ich finde, auch wenn die beiden nicht sympathisch sind, sind sie aber wahnsinnig charismatisch. Die haben krasses Charisma, ja. Die haben eine Ausstrahlung und ich sehe die aber auch gerne spielen. Ich habe ein paar Mal wirklich geguckt, so was hat denn der Matti, was hat denn der für so kleine Nuancen in seinem Spiel drinne? Und ich wollte mich 1-2 Minuten drauf konzentrieren und war wieder in der Rolle drinne. Also ich habe es nicht immer geschafft, sozusagen kontinuierlich dran zu bleiben, wie macht das jetzt, sondern die Rolle hat mich dann wieder bekommen. Das ist schon ganz schön gut. Mhm. Also das hat mich da auf jeden Fall wieder reingezogen und natürlich halt die Struktur dieses Road-Movies halt, also dass du da von Set-Piece zu Set-Piece eigentlich fährst, das gefällt mir sowieso schon immer und dann musst du dich erstmal neu einstellen, du musst dich neu orientieren, dann hast du dann diese ganzen Gespräche, da geht's mal um Nonsens und da geht's wieder um was Wichtiges und das so alles in Summe, ja, gebe ich auch Rudo recht, da fühlte sich dann diese 2 Stunden 4 wirklich sehr kurzweilig an.
Ja, gerade, dass ich Menschen dann wirklich da minutenlang zuhöre, wie die über Wein schwadronieren, was mich wirklich wenig bis genau gar nicht interessiert. Ach, aber also, das ist diese Art von Hangout-Movie-Gelaber, was ich total gerne mag. So, wo Leute über Sachen reden, mit denen ich eigentlich überhaupt gar nichts an der Brause habe, aber die da so eine Leidenschaft transportieren, dass das schon wieder Freude macht. Das finde ich gut.
Ich fand es spannend. Ich hatte bei dem ganzen Film so insgesamt das Gefühl, als hätten die das improvisiert alles am Set oder als hätten die, als wäre der Film zufällig so passiert. Also es weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber dieser Film, also das muss ja konstruiert sein und das ist es definitiv, auch wenn man so sich mit diesem Herrn Payne beschäftigt, finde ich das so spannend zu wissen, dass man das absichtlich machen kann, dass das so wirkt, wie es wirkt. Und es liegt natürlich garantiert auch mit an Herrn Paul Giamatti vor allem, glaube ich, der es unglaublich gut einen da abholt. Und vielleicht ist es bei mir auch nicht Sympathie, vielleicht wechsle ich Begriffe, dass ich mit ihm einfach mitfühlen konnte auf eine gewisse Weise. Und sondern Charisma, vielleicht war das tatsächlich der richtige Begriff. Aber wisst ihr, was ich meine? Dieser Film fühlt sich auch durch alles, was da gemacht wird, so an, also so fast wie dokumentarisch, mit nur schönerem Licht oder so. Als hätten die einfach nur geguckt, was die machen. Und obwohl man während es passiert, sich denkt, also, sowas kann ja nicht passieren, oder das ist jetzt schon arger Zufall und so weiter, aber es fühlt sich trotzdem sehr organisch an.
Da muss ich kurz was nachfragen, weil das ist auch schon in den Notizen bin ich drüber gestolpert, dieses Dokumentarische. Der Film ist eigentlich weit davon entfernt, in irgendeiner Weise dokumentarisch zu sein. Ja. Der hat eine kleine Szene, sondern das ist eine Montage auf dem Weinfeld, wo du dann halt die Arbeiter siehst, wo du sozusagen unmotivierte Bilder siehst, die reingeschnitten sind, die das sozusagen den Film erweitern, die haben vielleicht was Dokumentarisches, aber ansonsten
ich finde,
ist auch die Beobachtung der Schauspieler auch nicht dokumentarisch.
Ich finde die, also von der Ausstattung zum Beispiel her, also wirkt das oft einfach wirklich, als wären die wirklich in irgendeiner Bude gewesen. Gerade wo die zum Beispiel bei der, wie hieß die Freundin? Stephanie, bei der Stephanie zu Hause sind. Oder zum Beispiel, als am Schluss, als Jack reingelegt wird von der Kellnerin und ihrem Mann. Die Bude ist ja wohl, also die ist ja tatsächlich nicht hergerichtet worden, soweit ich das gelesen habe.
Nee, es sind Originalschauplätze.
War da ein Meth-Labor drin vorher und wurde von der Polizei halt abgesperrt und die haben das einfach so übernommen, weil es halt authentisch aussieht. Und irgendwie hat das, also ich weiß, dass es nicht dokumentarisch ist, aber ich finde, dass es oft so ein bisschen in die Richtung wirkt. Also es wirkt halt nicht wie eine Doku. Was mir ganz oft aufgefallen ist, dass ich bin da ja nur Laie und Zugucker, aber die Kamera bewegt sich sehr wenig. Und ganz oft bewegen sich die Menschen aber so im Bild, dass sich zufällig eine neue Perspektive ergibt irgendwie. Dass da, als hätte man eine neue Kameraeinstellung gewählt. Also als wäre das einfach zufällig so passiert, während natürlich klar ist, das war vorher, das muss gestaged sein oder wie auch immer, oder so oft gespielt, bis es zufällig passiert ist. Aber dadurch wirkt das irgendwie so, als hätte einer mit der Kamera oft einfach irgendwo dagestanden und draufgehalten. Aber es wirkt auch ein bisschen so. Also nicht ganz, es wirkt nicht so, als hätte jemand mit der Handkamera dagestanden, aber Es wirkt halt nicht so, wie als hätten 5 Kameras aufgebaut gewesen oder aus 10 Perspektiven jede Szene 10-mal gefilmt und dann gegeneinander geschnitten. Mhm. An vielen Stellen des Films, sondern als hätte einfach jemand die Kamera hingestellt und die Leute spielen lassen. Und ja, zufällig ergeben sich dadurch schöne Bildausschnitte.
Es ist halt nicht dokumentarisch, aber es ist schon dieser Hangout-Movie-Ansatz, ne? So dieses, man ist mit dabei, man hängt mit denen ab und hat so ein bisschen das Gefühl, einfach sehr, sehr authentisch dabei zu sein, eben auch an authentischen Plätzen, die es wirklich so gibt, an nicht irgendwelchen überstilisierten Hotelzimmern, sondern wirklich einfach abgerockte Hotelzimmer, exakt so, wie sie genau da auch wirklich sind. Also ich weiß, was du meinst. Ich glaube nur, dass der Begriff dokumentarisch da nicht ganz genau passt, sondern dass es eher vielleicht eine gewisse Art von Authentizität hat in irgendeiner Art und Weise. Yes. Ne? Also einfach authentische Orte und auch echte, fühlbare Menschen mit Makeln und Fehlern, die nicht aus der Erbse gepellt sind, die nicht aussehen wie George Clooney oder Brad Pitt oder sowas, sondern einfach Menschen sind. So. Und so zieht der Film das ja eigentlich bei allem durch. So einfach ein gewisses authentisches Maß zu wahren und irgendwie durch den ganzen Film eben durchzuziehen. Ich glaube, das ist das, was du da spürst.
Es ist so ein naturalistischer Look, finde ich. Und deswegen, und ich verstehe das natürlich auch, dass man sich dann Fedor und Papa, Maike wahrscheinlich, weil er in den Staaten lebt, wahrscheinlich dort so ausgesprochen wird. Ich bin mir aber nicht sicher, wie man das Papa Michael, glaube ich, wird es ausgesprochen. Fedor Papa Michael. Ja, genau, der Kameramann. Der hat ja wirklich so einen Look halt. Also wenn man sieht, was der alles gemacht hat, dann versteht man das schon. Also der hat zum Beispiel Todeszug nach Yuma gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Fantastischer Western. Genau. Der hat auch den Monuments Man gemacht. Ich mochte den Look tatsächlich da auch sehr. Mhm. Laments 66, hier der Ford vs. Ferrari Film hat er gemacht. Ich mochte aber auch tatsächlich den Look zumindest beim letzten Indiana Jones, auch wenn der Film nicht ganz meins war. Und der Udo müsste jetzt bei Daddy-O eigentlich sofort schon aufspringen sagen, ja.
Ja. Den mag ich sehr.
Genau. Aber auch Ides of March, den mochte ich auch sehr, George Clooney. Also der hat so einen ganz ganz speziellen Look und trotzdem sehr wandelbar. Und hier finde ich wirklich diesen, der hat ja mit Panavision-Kameras gedreht und der hat auch die Panavision-Linses genommen. Das merkt man schon, das ist wirklich echt fantastisch. Selbst auf meiner DVD, die ich mir hier gebraucht, hier für 1 Euro oder für unter 1 Euro irgendwo gekauft habe, selbst da kann man wirklich sehen, wie detailliert dieses Bild ist. Also das muss fantastisch im Kino ausgesehen haben. Und natürlich die Wahl der Landschaften, ne? Das spielt in diesen ganzen Weinanbaugebieten. Das macht ja dann auch noch was und das hat vor allen Dingen was mit mir gemacht. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass es da auch viel um Wein geht, und das ganze Drumherum beim Wein, dieses das Genießen, dieses Testen, das Schmecken und Riechen, auf die Sinne eingehen und dann nochmal das nochmal dem Publikum auch nochmal zu erklären. Ich fand, das hat was. Das hat mir Spaß gemacht. Also das war auch so ein zusätzlicher Layer noch eben halt, der für diesen authentischen Charme da gesorgt hat.
Ich würde sogar sagen, alles, was mit Wein zu tun hat, ist eigentlich die fünfte Hauptperson in dem Film. Also der Wein und die Wein, der Wein mit all seinen Geschichten ist eigentlich, ist glaube ich, der Film nochmal, ist direkt neben Miles vielleicht sogar schon die zweitwichtigste Hauptperson.
Aber da habe ich natürlich gleich mal eine Frage. Ist so ein wichtiger Punkt im Film, du hast es angesprochen, der Wein steht ja nur nicht für sich selbst als Wein, sondern wahrscheinlich auch metaphorisch. Und es steht auch in deinen Notizen auch mit drinne, Fred. Was meinst du, wofür steht denn eigentlich dieser Wein hier in diesem Film?
Ich denke natürlich zuerst an Genuss, an Leben, an das, also als Metapher für das Leben an sich irgendwie, die Vergänglichkeit, die das Leben hat, dass man das Leben genießen sollte, dass man sich zurücklehnt. Es gibt natürlich viele Symbole, was da drin gelesen werden könnte, wie eben als Kulturgut, als allgemein, als das, was die Gesellschaft hervorgebracht hat. Und ich würde jetzt gern den Monolog von Miles, den er da auf dieser Terrasse abends den Pinot Noir, der Traube Pinot Noir zugutekommen lässt, vortragen können, einfach so, weil der einfach so wunderschön ist. Und wie der da, also was er da zum Beispiel über die dünne Haut von dieser Traube, wie zerbrechlich sie ist, wie das, als er da so drüber spricht, wie sehr der Wein gepflegt werden muss, ist es gerade in dem Moment so, als würde der, könnte er zu. Also ich habe dabei gedacht, er beschreibt jetzt eigentlich gerade auch seine Gedanken über menschliche Beziehungen. Speziell wahrscheinlich die Liebe, weil das ja auch ein Thema ist mit seiner Scheidung und natürlich mit der Frau, mit Maya, mit der er gerade spricht. Und so spannend, dass er vielleicht sogar dem Wein da mehr Liebe entgegenbringt oder mehr Verständnis gegenüber als menschlichen Beziehungen gegenüber.
Er hat auch mit dem Wein definitiv viel mehr Chemie in diesem Film, als er das ja, beispielsweise stimmt, mit seinem Freund hat oder aber auch mit Maya hat. So. Mhm. Weil, also, die einzige Chemie, die ich hier halt spüren kann zwischen Figuren, so, das ist dann zwischen Jack und, meine Güte, wie heißt sie noch gleich? Stephanie, ne? So, da spüre ich so eine gewisse Form von Chemie in irgendeiner Art und Weise, aber ansonsten, Fred, du hast die Maya gerade gebracht. Hast du da nicht Chemie gespürt zwischen Miles und ihr?
Das ist, mehr als zwischen Miles und Jack. Aber wo irgendwie die ganze Zeit gesagt so dieses, warum seid ihr zwei zusammen unterwegs? Aber irgendwie hatte ich auch vor Anfangs das Gefühl, die ist zu gut für dich irgendwie. Und dann kam aber, also Als das so aufkommt, als sie im Restaurant sitzen und Jack sagt, oh, die steht doch auf dich, Mann, öffne doch mal die Augen hier, du bist ja blind für alles. So, das ist schon spannend, das kann ich erstmal so gar nicht glauben. Und aber als sie dort, spätestens als sie auf der Terrasse dort sitzen, glaube ich, also die Chemie kommt über den Wein irgendwie, also über dieses gemeinsame Interesse, dass sie das an ihm wertschätzen kann, dass es eben jemand ist, der eine Leidenschaft für das Gleiche teilt wie sie. Dass darüber entsteht irgendwie eine Chemie, dass sie sich auf der Ebene verstehen. Aber tatsächlich so eine richtige zwischenmenschliche Chemie, die wird funkt höchstens mal ganz kurz auf.
Ja, ich sehe, dass der Film mir genau das vermitteln will, was du da gerade gesagt hast, aber ich spüre es zu keinem Zeitpunkt, bis zum Ende nicht. Basti, wie ging es dir mit dieser Verbindung? Hast du da was gefühlt zwischen den beiden?
Zwischen Maya und Miles?
Richtig.
Oh, es ist, ich weiß, was das Drehbuch wollte. Und es hat nicht so wirklich funktioniert, obwohl ich aber sehe, dass die SchauspielerInnen sich da aber wahnsinnig viel Mühe geben, um das mit Leben zu füllen. Mhm. Weil das habe ich nämlich gemerkt, weil das funktioniert dann schon, dass die beiden Schauspieler mir das tatsächlich overbringen können, allerdings das Drehbuch nicht. Also ich habe tatsächlich auch da wieder diese Kluft zwischen Drehbuch und dann tatsächlich der eigentlichen Performance. Das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber das merkt man eben halt auch, der Film ist da so, weil der auch so locker inszeniert ist und mit dieser Musik, mit dieser beschwingten, leicht jazzy Musik immer im Hintergrund und diese seichten Themen dann, obwohl es eigentlich doch alles super ernsthaft sein müsste, da kann das oberflächlich schon funktionieren, da kann man sich so ein bisschen mitreißen lassen, aber so richtig 100%, nee, hat mich da echt nicht abgerollt. Und ich hatte eben halt auch zu vielen Teilen halt auch einfach die Frage, Moment mal, da ist wirklich so eine schlaue Frau, die, und das wird ja mehrfach auch auf der Tonspur gesagt, die jetzt kellnert und nebenbei ihr Studium macht. Ihr macht ihren Magister in Agrarwirtschaft, um dann sehr wahrscheinlich auf dem Weingut zu arbeiten. Was zum Teufel will die mit so einem Typen, der die ganze Zeit nur guckt wie 3 Tage Regenwetter, also das will die, und warum kann die nur über Wein reden und warum findet die das attraktiv, wenn man sich als einziges Thema mit einem Mann nur über Wein unterhalten kann? Kann mir das jemand von euch beantworten?
Überhaupt gar nicht. Null. Wirklich, es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil also diese Trantüte, er flirtet ja auch überhaupt null oder so. Nix. Das funktioniert nicht.
Gut, stimmt, da habe ich sogar drei Sachen, wo ich mir das erklären kann. Also,
ja, dann los, Fred.
Eine ist Sapiosexualität. Der Typ ist ja, wenn er über Wein redet, merkt man, dass der einen ordentlichen Wortschatz hat und nicht dumm ist. Und dass sie da einfach mehr Wert drauf legt, als dass der lächelt die ganze Zeit. Vielleicht sogar irgendwie genug Enttäuschung hat mit Sunny Boys wie Jack und sich dann einfach gerade lieber zu jemanden zuwendet. Vielleicht auch entgegen ihrer inneren Gefühle, der eben nicht so ein Draufgänger ist, der sie vielleicht dann gleich wieder sitzen lässt, sondern wo vielleicht das Potenzial ist, dass er mehr Zeit in die Beziehung investiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt wahnsinnig verliebt ist, sondern dass sie versucht, was in ihm zu entdecken. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Film schon sagt, das ist nicht auf einer Ebene. Die Frau ist eine Spur zu hübsch für ihn. Und er selbst ist sich dem eigentlich auch bewusst und wird mehr durch Jack dahin getriezt.
Muss aber sagen, also dieses, sie ist zu hübsch für ihn, das verstehe ich nicht. Die befinden sich ja alle in einem Alter, wo man sozusagen schon mal ein Leben vorher hatte und weiß, dass diese Oberflächlichkeiten sowieso nicht von langer Dauer sind. Also da muss ich sagen, verstehe ich das schon eher, wenn sie auf die inneren Werte eben halt schaut. Aber der Film erzählt uns ja, dass er ja schon ein paar Mal dort war auf den Reisen, sie gesehen hat und offensichtlich auch was weiß und merkt, dass sie Interesse haben könnte. Nur vom Sehen oder vom kurzen Smalltalk. Ich weiß nicht. Ich sehe das irgendwie nicht so. Schön, was er draus macht, aber trotzdem funktioniert es nicht, dieser Verbindung.
Nee, da spielen die beiden sich echt toll den Arsch ab. Also das geht gar nicht gegen die Darsteller. Die machen das großartig, aber der Funke springt einfach nicht über. So, funktioniert für mich nicht. Das ist halt bei Jack und Stephanie ist das anders, weil bei denen irgendwie, keine Ahnung, die funktionieren einfach zusammen. Und man merkt, okay, die sind geil aufeinander, die haben Bock aufeinander, die wollen halt möglichst schnell nach Hause und ab ins Hinterzimmer. Das spüre ich bei den beiden so. Ja, aber das ansonsten spüre ich das in keiner dieser Verbindungen. Ich spüre auch die Freundschaft beispielsweise zwischen Stephanie und Maya, die spüre ich auch nicht. So, ich spüre keine andere Verbindung außer diese eine. Der ganze Rest ist irgendwie so, nee. Klappt nicht wirklich. Ja, auch da, ich verstehe das Drehbuch. Ja, diesen Satz, den unterschreibe ich.
Ich muss nochmal kurz nachhaken. Ich hatte mit Udo im Vorgespräch schon mal ganz kurz über den Wein gesprochen, auch als Metapher. Und Fred hat schon was dazu gesagt. Aber ich glaube, Udo wollte auch noch was sagen.
Nee. Also ich seh in dem Wein gar nicht so viel. Da, im Vorgespräch meinte ich sowas wie, ich sehe da vielleicht noch irgendwo eine Form von Message, die uns der Regisseur hier in dem Film mitgeben will. Aber die meine ich nicht auf den Wein bezogen. Da sehe ich irgendwie so andere Details. Ich glaube, er will hier wirklich eine Geschichte über Männlichkeit erzählen. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass er da das im Positiven erzählen wollte. Und ich glaube, er gibt uns halt Hinweise, dass immer wieder dieses Männerthema einmal sehr in den Mittelpunkt gestellt wird, einfach von der Art, wie der Film erzählt, weil es eigentlich die ganze Zeit um die beiden Männer geht und alle anderen eigentlich wirklich Randfiguren sind, die Mädels eigentlich auch Randfiguren sind und deren Schicksal eigentlich am Ende auch irgendwie den Film relativ wenig interessiert und ziemlich kalt lässt, so. Aber es sind auch so Details, wie zum Beispiel, ich fand ganz auffällig dieser Shot, wer geht denn da aufs Klo? Ich glaube, Jack geht aufs Klo und dann betritt er diesen Toilettenraum und die Kamera bleibt aber noch ganz lange stehen, bis die Tür zufällt und dann sieht man so dieses Men, also einfach nur dieses Schild, ganz mittig und riesengroß und die Kamera bleibt noch eine Sekunde drauf und erst dann kommt der Cut. Also, ob da jetzt der Editor verursacht hat oder halt der Regisseur oder da im Zusammenspiel. Aber also an solchen Details meine ich irgendwie zu merken, so der will uns da mit der Nase auch auf irgendwas stoßen, auf toxische Verhaltensweisen vielleicht stoßen oder auf generell, ich weiß nicht. Ich glaube, er hat da ein Thema mit und ich kann es nicht ganz greifen, was er mir damit sagen möchte. Und das kann ich durch den ganzen Film auch nicht, aber das werde ich erstmal positiv, weil ich das spannend finde, dass er uns das als Zuschauer so deutlich hinlegt, aber dann die ganze Wertung und die ganze Analyse wirklich überlässt. Das finde ich erstmal gut. Und das hat mich auch über den ganzen Film sehr durchgetragen und neugierig gemacht. So, was kriege ich da jetzt noch präsentiert? Wie funktioniert das? So, wer wird mir als stark präsentiert? Richtig stark zum Beispiel finde ich da die Stephanie, beziehungsweise hier von Sandra Oh gespielt. Genau. Dieser aggressive Auftritt, wie sie da halt den Jack wirklich mit dem Motorradhelm auseinandernimmt. Holy moly. Mhm. Also so ein wirklich unglaublich starke Szene und auch wirklich unfassbar stark gespielt. Also ich spüre diese ganze Aggression, die da drin liegt und habe wirklich Angst um diesen Menschen am Boden, den man da nicht sieht. Also das finde ich ganz, ganz stark gemacht in dem Moment, weil es wirklich meine Emotionen anspricht. Um darauf zurückzukommen, also mit dem Wein habe ich echt keine Ahnung. Das unterschreibe ich, was der Fred gesagt hat, mit, dass er vielleicht für Leben und Lebenslust und Lebensart steht. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen für diesen Alkoholismus und die Midlife Crisis, die hier definitiv beide Männer ziemlich hart bewegt. Mhm. Aber mehr Metapher sehe ich da jetzt im Wein erstmal nicht, außer einfach als ein Element in diesem Film, was irgendwie so eine Metaebene für diese Gespräche eben mit reinbringt, ne? Einfach so ein Gesprächsaufhänger-Thema, Leidenschaftsthema. Mhm. Mhm.
Genau. Das sehe ich tatsächlich auch. Also, dass der Wein innerhalb des Films eine erzählerische Funktion hat. Das heißt also, der wird im Kontext. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel in vielen dieser Gesprächen, ganz besonders wenn sich der Miles mit der Maya unterhält, die könnten auch locker in so ein Metagespräch so über dieses, was ist denn jetzt mit uns, ne? Wie sieht's denn aus oder irgend sowas, könnten die abdriften, auch ganz subtil. Und das wird hier über den Wein gemacht. Der Wein steht da sozusagen metaphorisch und das wird dann nochmal gebrochen, dann nochmal durch sie, wenn sie dann sozusagen noch einen draufsetzen, sagt so, ne, wenn der Wein am reifesten ist, wenn er lange genug gelagert hat, dann muss man ihn eben halt auch trinken. Das bezieht sich dann aber wieder dann, ne, auf den Lebensabend. Das heißt also, Midlife Crisis ist ein Thema und der Wein ist da auch so gleichzeitig so ein bisschen so die Metapher dafür, weil der hat eben halt auch so ein, in Anführungszeichen, so ein Verfallsdatum. Und die Midlife-Crisis scheint ja weniger die Frauen als eigentlich die Männer zu beschäftigen. Und deswegen denke ich schon, dass man das so alles so grob da so zusammen merchen kann. Aber dass der Wein halt keine große Bedeutung hat, sondern eine erzählerische Funktion im Film hat. So.
Jo. Das unterschreibe ich, weil ich glaube, im Kern stehen ja eigentlich einfach andere Dinge. Da stehen diese, ja, ich will es nicht Charakterstudie nennen, aber da stehen auf jeden Fall die Charaktere. Da steht diese Midlife-Crisis, da steht die Depression, da steht der Alkoholismus, da steht diese schwierige Freundschaft, da steht dieser miese Umgang mit Frauen, dieses Lügen und Verheimlichen und Manipulieren und also es ist schon faszinierend, so was der Film alles für Themen dahinlegt, die alle erstmal schweres Potenzial haben. Und am Ende,
also
ja,
der Film drückt sich zu jeder Sekunde wirklich, der drückt sich davor und genauso wie diese Charaktere Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Sondern die geraten in die Situation, selbst erschaffen in den meisten Fällen, schlingen sich da irgendwie durch und kommen davon. Die ganze Zeit.
Mhm.
Da passiert nicht wirklich viel.
Ja.
Weil es irgendwie auch erwartbar ist. Es sind halt Männer und da ist das erwartbar. Und das ist, das muss ich wiederum sagen, das fand ich bei Painter wirklich ganz gut, wo ich das so immer gemerkt habe, so, da ist schon ein sehr kritischer Blick eben halt auf diese, Spezies da geworfen, ganz besonders, ne? Also, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber da merke ich dann schon so dieses scharfe Augen zusammenkneifen, so wie
Genau das hat mich auch in dem Film beschäftigt, dieses damit könnt ihr doch jetzt nicht davonkommen. Und der Film ist halt keine Moralgeschichte, die eben dann hinterher sagt, das ist falsch, deswegen wirst du bestraft, sondern irgendwie eher der, wie gute Kunst halt so ist, ein Spiegel des Lebens. Denn das, was in dem Film zu sehen ist, ist ja nichts, was nur in der Kunst existiert, sondern das sind ja in den Einzelfällen ja Sachen, die tagtäglich passieren und wo Menschen und Männer da damit davonkommen, mit der Art, sich durchs Leben zu mogeln. Und ja, das auch da gibt's ja dann so Blicke in diesem Moment von Paul Giamatti, wo er gerade zum Beispiel am Schluss, als Jack dann wieder ankommt mit seiner gebrochenen Nase, sich durchmogelt und nach all dem Ganzen, was da passiert ist, scheint er bis auf die Nase unbeschadet wieder in seine baldigen Ehe landen zu können. Und da kommt so ein Blick von Miles, wie so ein nostalgischer Blick. Ich kann den gar nicht beschreiben. Ihr wisst, welches ich meine, ne? So wie, ach ja, vielleicht ist er doch, oder irgendwie, der hat mich auch vor ein Rätsel gestellt. Dieses, die ganze Zeit ist er eigentlich mehr angenervt von allem und Mann, das stört mich alles. Und dann so wie, ach, der Jack. So, wisst ihr, was ich meine? Welchen Blick ich meine? Am Schluss, der sitzt im Auto und soll noch warten, bis Jack reingeht. Und dann geht er rein, da kommt so der Blick von Miles, den ich einfach nicht deuten kann, wo ich dann glaube, den Film da auch so zu lesen, dass er genau die Männlichkeit, alles, was da ist, kritisiert, dass der Film irgendwie wie so ein umgedrehter Rotmovie ist oder so ein umgedrehter, ich kenne zu wenig Filme, der ist in dem Stil von Hangover zum Beispiel, die so genau dieses Ausleben, dieses Männer ziehen los und da ist halt einer, der Draufgänger ist und einer, der so ein bisschen dem mal die Jungfräulichkeit genommen werden muss, dass der irgendwie die dunklen Seiten oder die realistischen Seiten davon zeigt. Mhm. Aber dann am Ende doch irgendwie zeigt, ja, aber ja, es ist Menschen tun halt die Fehler. Es ist halt nicht gut. Habt ihr jetzt gesehen? Das ist richtig scheiße.
Und auf mich wirken sie auf jeden Fall beide auch am Ende. Ich habe da diesen Blick vielleicht was anders interpretiert, aber auf mich wirken beide am Ende einfach nur verloren. Der Film hinterließ mich auch mit so einem ganz leeren Gefühl irgendwie oder so einem leeren, traurigen Gefühl, weil also beide sind beide nicht glücklich, nicht ansatzweise glücklich und auch mit all dem, mit dem die davonkommen mögen und was dann halt so passiert und dass das irgendwie funktioniert, wirken sie beide wirklich einfach wie ganz traurige, verlorene Gestalten in Leben, die sie eigentlich so gar nicht leben wollen, sondern eigentlich haben beide andere Ideen von ihrem Leben. Der eine, der da eigentlich ausbrechen möchte und sich dann sowas vorstellen kann, wie wegzuziehen und neue Liebe und was irgendwas zu tun, was ihn begeistert, wie zum Beispiel dann so ein Weinding mit seinem Kumpel aufzumachen oder so, ne, was er da einmal, der einzige richtig enthusiastische Moment, wo er mal träumt in seinem Leben und nicht nur mit dem hadert, wo er drin steckt. Und so. Und Miles ist auch die ganze Zeit ja nur am Rumträumen und hadert eigentlich mit dem, wo er drin steckt, kommt nicht richtig vorwärts, kriegt die ganze Zeit nur irgendwelche Lebenstipps von allen möglichen Leuten, was er dann irgendwie anders machen könnte und anders machen sollte, weil er halt scheiße unzufrieden ist. Ne? Also beide sind irgendwie völlig festgefahren und am Ende sind sie zurück und es hat alles irgendwie funktioniert und sie sind nur noch festgefahrener irgendwie in dem, wie sie da leben. Keinerlei Fortschritt, keinerlei neuer Stein, keinerlei Raustrauen, sondern sie gehen einfach zurück und machen weiter. So, es ist ja auch ein Kommentar. Es ist ein ziemlich trauriger und bitterer Kommentar an dieser Stelle, ne? Aber es ist einer.
Was ich rausgelesen habe, auch für mich, war so ein bisschen so wirklich die Ambivalenz einzelner Charaktere, Personen, also dieser Kampf auch im Inneren ist, man ist nicht nur gut und nur böse oder man ist nur ein moralischer Mensch, sondern es gibt eben halt so viele Grauschattierungen und ich vermute, dass da auch so ein bisschen was davon auch mit drin steckt hat. Dieses, ich nehme dem tatsächlich das ab, dem Jack, als der da mit der Stephanie dass er sich da Hals über Kopf verliebt und dann dem Kind dann noch einen Bären holt und mit der Familie da unterwegs ist, das nehme ich dem ab. Ich glaube dem das. Der hat sich da wirklich echt verliebt. Und für diesen kurzen Moment funktioniert das eben halt auch für ihn, aber er blendet sozusagen den Rest aus. Und dann am Ende, wenn er sozusagen wieder in sein altes, gewohntes Umfeld kommt und er merkt, oh, scheiße, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, dieses Hin- und Hergerissensein, sich entscheiden können, wankelmütig sein und all so eine Sachen, das wird damit gezeigt. Und ich finde, oh, das gelingt ihm eigentlich ganz gut.
Mhm. Ja, ah, doch. Pain. Ja, doch, würde ich dir recht geben, ja.
Wir haben hier noch ein paar Punkte, die wir vielleicht noch ganz gerne besprechen wollen und vor allen Dingen auch so ein paar Kritikpunkte. Ich würde ganz gerne mal was vorlesen, was Spiegel Online geurteilt hat. Es braucht nicht die elitären Geschmacksknospen eines Connoisseurs, um das warme Innere von Sideways zu entdecken. Auch ein Laie kann die Erfahrung dieses vollmundigen Amerikaner-Abenteuers treffend beschreiben. Anfangs beißt es heftig auf der Zunge, doch sein Abgang gerät unerwartet sanft.
Okay. haben die einen anderen Film geguckt? Gibt's noch einen zweiten Teil oder so?
Ich weiß es auch nicht. Ich wollte es gerne einfach nur als Überleitung nehmen. Ich weiß, was diese Kritik davor hat, aber ich hätte es meiner Meinung nach auch einfach auch ganz anders auf die Punkte auch ansprechen können. Uh-huh. Wir haben uns hier aufgeschrieben, und zwar der Umgang mit Krankheiten, in dem Fall mit Depressionen. Das wird hier als eine Hürde dargestellt, als eine überwindbare Hürde, nämlich mit Zuhilfenahme von Medikamenten. Und das finde ich erstmal grundsätzlich scheiße. Also das macht mich auch wütend. Und das ist jetzt nur kein Film von 1954 oder 77, sondern von 2004. Und gerade auch in den Vereinigten Staaten war das schon längst wirklich ein Ding. Und das wird hier so bagatellisiert. Und wenn ich mir das angucke, wie da teilweise inszeniert ist, wie jeder, der mal irgendwann in seinem Leben eine depressive Phase hatte und seine Wohnung dunkel gemacht hat und irgendwann tagsüber aufgeschrocken ist, der wird das nachfühlen können, dass es nicht so was Leichtes, und der Film ist durch seine Inszenierung sehr, 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 sehr leicht, und das kann man sehr schnell hier übersehen, und ich finde es nicht gut. Vielleicht übertreibe ich ja auch, sagt mir, wie habt ihr das wahrgenommen?
Ich habe das nicht so dramatisch wahrgenommen wie du. Also das ist jetzt nicht also Depression ist einfach was ja auch vielfältige Abstufungen hat, und ich hätte, also mal auch jemand, der unter starken Depressionen leidet, hat Phasen, wo er einfach nur schlecht drauf ist, und Phasen, wie gesagt, wo er beinahe suizidal ist und die Vorhänge zuzieht, wie du gesagt hast. Ich habe das ihr sogar irgendwie wohlwollend, also einerseits irgendwie wohlwollend, dass er das so ein bisschen mit reinnimmt, dass das nicht einfach nur im Gegensatz zu anderen Filmen, die ich irgendwie im Kopf habe, die aber, wie gesagt, nicht zu meinem üblichen Film gehört, die ich gucke, wo ich so die Klischee-Charaktere habe im Kopf, die einfach nur krummlich sind und einfach nur schlecht drauf sind und die einfach mal nur an die Luft gesetzt werden müssen, wird es zumindest thematisiert, dass es was Krankhaftes sein kann, oder irgendwie wird dieser ganze Charakter auch wirklich nicht als jemand, der nur einfach mal ein bisschen schlecht drauf ist, sondern als in vieler Hinsicht sehr krankhaft und psychotisch, weiß ich nicht, aber zumindest also mit diesen ganzen mittleren Selbstwertgefühl und so weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir da jemand dargestellt wird, der eigentlich gesund ist und eine schlechte Phase hat, sondern jemand, der wirklich große Probleme hat. Und das fand ich eigentlich gut, auch wenn das, ich weiß, was du meinst, dass da wird man einfach dieses Xanax eingeworfen, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen die ein Seitenhieb drauf sein könnte, dass das ja eine Zeit lang zumindest Xanax so ein bisschen Volksdroge war und einfach jedem verschrieben wurde in den USA, dass das wirklich wie Smarties eingeworfen wurde, soweit ich mal gehört habe. Ich finde, fand ehrlich gesagt es fast andersrum, dass ich das gut fand, dass der Charakter nicht zu flach und es einfach nur als komische Stimmung oder Lebensphase gezeigt wurde, sondern dass da wirklich ein kranker Mensch gezeigt wird mit großen Problemen.
Um da vielleicht schon mal vorzugreifen, also mein Ding war, hat der Film das gebraucht, dass man das sozusagen so erwähnt oder dass man das so prominent einbaut? Es hätte mir gereicht, dass dieser Charakter tatsächlich einfach depressive Züge zeigt, ohne da auch nur ansatzweise irgendetwas davon noch weiter auszubauen. So habe ich nur das Gefühl, das wird mir präsentiert, damit dieser Charakter eben halt Glaubwürdigkeit bekommt und noch mehr Tiefe bekommt. Und das Gegenteil hat es eben halt erreicht. Mir hätte es tatsächlich gereicht, wenn ich diese Szenen sehe, wo er in kompletter Dunkelheit ist oder Probleme mit Einschlafen hat oder so. Aber spätestens dann, wenn es um irgendwelche Pillen geht, die sozusagen dann stellvertretend nochmal diese Krankheit nochmal thematisieren, fühle ich mich dann auch schon so ein bisschen, immer so ein bisschen veralbert und nicht ernst genommen. Das ist so ein bisschen schade, weil der Film wirklich nichts daraus macht halt. Also das ist, ja, ein bisschen schade. Und vor allem ist es eben halt, und du hast es auch gesagt, und du hast ja auch recht, das ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Also nicht jede Depression verläuft ja gleich oder ähnlich, sondern da gibt es ja auch in verschiedenen Variationen, Stufen und Abformen. Und naja, vielleicht bin ich es auch nur echt. Udo.
Der Kritikpunkt ist vielleicht auch einfach dann an diesem Film, dass der Film eben aus den Dingen, die er hinlegt, nichts macht. Weil also mich hat es jetzt wie Fred auch nicht so gestört, sondern ich habe es halt zur Kenntnis genommen. Irgendwie als Charakterisierung, aber es ist halt so da und es tut halt einfach nichts. Ja. Und da fragte ich mich, okay, warum? Aber das frage ich mich in diesem Film zu ganz vielen Sachen, weil der Film eben einfach dann die Dinge hinlegt und erstmal nichts draus macht. Also da hatte ich hier mit der Form, wie der Alkoholismus dargestellt wird, weit größere Schwierigkeiten als jetzt mit dieser Thematik. Ne? Also so wie die sich hier durch die Gegend saufen und dann auch Auto fahren und etc. pp. Mhm. Und also wie auch generell da so dieser Umgang mit Alkohol aussieht in diesem Film. Auch das hat einen gewissen Grad von Authentizität, so. Aber die Frage ist ja, schaue ich da gerne zu? Erstmal nein. Nicht auf diese Art und Weise. Und auch wie der Film dann daraus Humor zieht, so, da bleibt mir das Lachen dann endgültig im Halse stecken. So, und das, da fragte ich mich dann, okay, warum macht der Film das gerade? Warum nutzt er diese Thematik? Warum zeigt er mir sie so? Warum zeigt er mir auch eine gewisse Schwere davon? Und versucht dann aber daraus Humor zu ziehen? Also, das, auch da, der Film macht da irgendwie nicht was mit draus und lässt mich halt irgendwie ratlos vorm Bildschirm sitzen. Und das fand ich komisch an dieser Stelle, gerade beim Punkt Alkoholismus. Basti, wie stehst du dazu in diesem Film?
Es wird schon glorifiziert. Ich finde, dass dieses, ich hab halt einen Bekannten, der die ganze Zeit immer erzählt, dass er ja ganz wenig trinkt. Da muss man normalerweise hellhörig werden und das dann natürlich auch glorifiziert, was er dann alles trinkt. Wie gut das ist, dass der Wein gut ist, dass dieser Rum oder dieser Gin oder was weiß ich, was es alles gibt, dass das halt ganz besonders gut ist, wenn man von der Marke kauft, dann trinkt man das eben halt auch. Und dann merkt man, wenn man dann unterwegs ist mit diesem jemanden, also was zieht denn der da weg? Also wie viel trinkt denn dieser Mensch da eigentlich? Mhm. Und dann geht dieses Runterspielen los. Naja, das waren ja jetzt bloß zwei Bier und ein Wein und jetzt noch zum Abschluss mal noch ein, noch ein Absacker oder so. Und dann vielleicht noch kurz bevor wir die Rechnung bezahlen, noch einen kleinen Schlucki. Also das ist doch nichts. Und so ähnlich ging es mir dann eben halt auch in diesem Film. Dieses Wein hier als was, als so ein heiliges Kulturgut, das ist was für die echten Kenner und das ist was ganz Besonderes und das hat was mit Etikette und Klasse zu tun und das hat was mit Kunst zu tun, das ist eine Kunst für sich und dann saufen die aber am Ende trotzdem. Und ich finde es ja dann schön, dass der Film da wenigstens noch einen Kommentar macht. Als er dann da relativ im letzten Drittel muss es sein, wo er dann diesen Eimer, wo die Leute da alle da reinspucken, ja, diesen Spuckeimer da einfach säuft und über seinen Kopf schüttet. Den Kommentar fand ich dann wiederum ganz gut. Oder auch den, wo er denn den 61er dann in dem Burgerladen dann in seinen Cola-Becher da reinschüttet. Mhm. Habe ich verstanden, war mir aber zu on the nose. Also das hätte ich mir dann in dem Fall irgendwie subtiler gewünscht. Also der Umgang mit Alkohol ist in diesem Film schwierig und den Kommentar, den da Payne macht, verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Da lässt er mich ein bisschen ratlos zurück. Ihr könnt mir gerne helfen, ihr könnt mich gerne erleuchten.
Oh, nö, du bist ja auf einer sehr ähnlichen Schiene unterwegs wie ich auch. Also von daher, ich kann das nur so unterschreiben. Ich finde das problematisch hier, schwierig. Klar, das ist eine andere Zeit und heute haben wir nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Ich habe eh den Eindruck, dass sich da heutzutage sehr, sehr viel verändert in Richtung auch alkoholfreierem Leben und auch einfach ein kritischerer Blick auf dieses Dauergetränke zu allen Anlässen und diesen Trinkzwang irgendwie. Das ist ganz interessant hier auch in dem Film, weil da ja auch so ein Zwangsmensch mit rumläuft, einer, der halt so ein Pusher ist, der die ganze Zeit irgendwie drängt, was er hier gar nicht muss, weil der andere halt eben Alkoholiker ist und eh ballert, so. und eh über die Stränge schlägt und dann Jack versucht ihn ja eher sogar noch zu bremsen an manchen Stellen und hat da eher noch so einen halben Blick drauf. Aber auch da offenbart das dann wieder eine Freundschaft, die irgendwie völlig dysfunktional ist, weil der Jack sowohl auf die Depression nicht irgendwie sinnvoll und empathisch eingeht, genauso wenig auf den Alkoholismus. Das mit dem Bremsen macht er auch wieder nur zum Selbstzweck, aus rein egoistischen Motiven, weil er halt die Frau da ins Bett kriegen will und nicht will, dass dieser Abend irgendwie völlig entgleist. So. Also das ist, ich unterschreibe das einfach. Es ist ein schwieriger Umgang und ich sitze ratlos vor dem Bildschirm und weiß nicht so richtig, was ich damit tun soll. Warum mir das so gezeigt wird, wie es gezeigt wird und was mir das am Ende sagen soll. Ja. Mhm. Fred, kannst du da noch irgendeine Schippe oben drauf schmeißen? Kannst du uns erhellen und erleuchten? Ja, dann schmeiß.
Oder erhellen und leuchten vielleicht nicht? Weiß nicht. Also genau das Gleiche macht der Film mit mir auch, aber ich habe das Gefühl, dass das auch das ist, was er möchte, weil er es eben nicht glorifiziert, also 100% oder 90%, aber eben auch nicht zu 100% schlecht redet, sondern einfach die Facettenbreite eben einfach aufzeigt, wie es tatsächlich ja ist, also wie wir dasselbe von uns kennen, wie wir es von anderen kennen, dass man anfängt, den Wein oder welches Getränk auch immer zu genießen und dann erwischt man sich dann doch dabei, wie man zu viel getrunken hat einen Tag oder zu regelmäßig und sich wieder eindämmen muss oder wie man es bei anderen mitkriegt, dass das einfach ist, also dass das irgendwie die Bitterkeit des Lebens ist, dass es halt den rein moralischen Menschen nicht gibt, der alles richtig macht. Mhm. Hier sind es halt besonders erbärmliche Menschen. Also es werden ja auch die Personen, die da handeln, werden ja auch als absolut nicht Vorbilder gezeigt, sondern so wie als hätte man mehrere schlechte Eigenschaften, die in verschiedenen Menschen wohnen können, zusammengenommen, um damit, also jeder da vielleicht ein bisschen was finden kann, wo er sagt so, das hätte ich auch tun können, zumindest bei einer Sache. Und dann, also ich finde, der Film sagt, er glorifiziert nicht so richtig, dadurch, dass er Personen handeln lässt, die alle nicht so einfach, also die alle eher schwierig sind. Mhm. Und dass der zu diesen schönen Weinszenen, wo das so schön dargestellt wird und man sofort Lust kriegt, auch einen Wein zu trinken, dass dann eben diese Spuckeimer-Szene dazukommen oder diese Abstürze oder eben dieses, wo man denkt, steigt ins Auto und macht gleich mal einen teuren Champagner auf. Beim Fahren stoßen die da an. Und da denke ich, was ich mir für Gedanken gemacht habe, als ich durch die USA gefahren bin und es da Regeln gibt, wofür du in Knast kommst, wenn dein Beifahrer getrunken hat, so ungefähr. Also gibt es wirklich, ich glaube in Utah oder sowas, darf dein Beifahrer auch, muss auch 0,0 haben. Sonst wirst du als Fahrer auch belangt. Also spannend. Das ist einfach, und du darfst auch keinen Alkohol zum Beispiel, durch Utah darfst du es zum Beispiel nicht durch, glaube ich, nicht mal im Auto bei dir führen oder sowas oder nur eine bestimmte Obermenge. Also da hat natürlich jeder Staat andere Regeln, aber die sind eigentlich relativ hart und USA kennt man ja auch mit diesem, dass man öffentlich gar nicht trinken darf und dass dann die Leute mit der Papiertüte da sitzen oder sich das in andere Gefäße füllen und dann saufen die da beim Autofahren. Das ist für mich so ein der Film sagt ganz klar, da ist was, wie es nicht sein sollte an ganz vielen Stellen. Die haben ein Problem. Und gleichzeitig können wir das nachvollziehen, wir haben alle weinselige Stunden gehabt, wo es einfach sich schön anfühlte. Und der Film macht einfach die Facettenbreite irgendwie auf und spielt mit der Ratlosigkeit, glaube ich. Also lässt uns, also sagt eben, ich werde jetzt nicht, sondern ich werfe euch von einem Gefühl ins nächste ein bisschen rein und so habe ich mir das zurecht gereimt, dass der das als Stilmittel braucht.
Ich will auch gar nicht verteufeln, überhaupt Alkoholkonsum in Filmen zu zeigen. Da habe ich überhaupt gar keinen Stress mit. Es gibt halt so Hangout-Movies, die gucke ich wahnsinnig gerne und die betrinken sich die ganze Zeit. Da habe ich überhaupt keinen Vertrag mit. Nur hier ist ja eine ganz andere Art und Weise, wie das Thema angegangen wird und gezeigt wird. Hier ist es halt diese Mischung aus intellektuellem Gelaber, nenne ich es jetzt mal, und dann aber heimlich aus dem Becher unterm Tisch mal eben eine komplette Flasche Wein wegziehen, während man alleine ist und dieser Mensch sich einfach 2 Jahre durch seine Trauer durchsäuft. Ne? Das ist halt, da ist der Film ja halt kein Hangout-Movie. Der täuscht das manchmal vor, aber ist es nicht. Was ich so faszinierend finde, immer wieder, wenn ich jetzt an diesen Film denke und so darüber nachdenke und unsere ganzen Themen sehe und so. Ich habe einige Rezensionen gelesen, manche reingelesen, manche ganz gelesen. Ich habe mir mehrere auf YouTube angeguckt, weil ich wirklich dahinter kommen wollte, warum viele Menschen, sehr viele Menschen immer wieder sagen, das ist für die ein Wohlfühlfilm und die können sich mit den Charakteren identifizieren und finden die unglaublich kernsympathisch. Ich habe das tatsächlich mehrfach gelesen und auch mehrfach bei YouTube so mitbekommen und trotz diverser Rezensionen und auch trotz mehrerer auch wirklich recht langer YouTube-Videos zu diesem Thema bin ich nicht dahinter gestiegen. Und also das ist vielleicht dieses Thema, es ist auch das Thema ganz generell, wie diese Menschen so sind und handeln, wie sie mit Frauen umgehen, wie sie mit allem Möglichen umgehen, miteinander umgehen, mit den Problemen des anderen umgehen. Aber also ich steige nicht dahinter. Das ist für mich kein sympathischer Film, so kein Wohlfühlfilm, never.
Also ich denke, und das ist das, was ich selber auch in meiner Letterboxd-Review reingeschrieben habe, ist, dass der Film durch seine Inszenierung sich da schon so ein kleines bisschen so alles gemütlich gemacht hat, ist alles schön. Und egal, wie kritisch das Ganze ist, das kannst du eben halt auch übersehen. Du kannst diesen Film tatsächlich so als Feel-Good-Movie sehen und kannst diese ganzen Kritikpunkte ganz einfach locker beiseite streichen. Mhm. Das kannst du halt machen. Und ich muss sagen, bei den Themen, die da drinnen angesprochen werden, fällt mir das manchmal auch sehr schwer. Ich hätte mir schon ein kleines bisschen mehr Ernsthaftigkeit schon gewünscht. Hätte ich mir wirklich gewünscht. Und weniger Leichtfüßigkeit. Mhm. Weswegen ich das natürlich verstehen kann, dass dann jemand anderes sagt so, wie ein Film hat eine Bedeutung. Quatsch, da war doch schön, da war doch super, hat mir gefallen. Die trinken die ganze Zeit Wein. Mein Lieblingswein haben die auch getrunken. Nee, liebe ich den Film. Echt? Kalifornien, toll. Also, ihr wisst, was ich sagen will, ne?
Ja, das stimmt.
Es gibt diesen Schlag Mensch halt einfach und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ja, das ist jedem sein gottverdammtes Recht, ne? Aber ich habe da eben halt meine Probleme halt einfach damit und zu Recht. Und das bringt mich auch in den letzten Kritikpunkt, den ich jetzt noch zumindest noch mal droppen will, bevor wir dann uns noch zu ein paar schönen Sachen aufmachen. Nämlich der Umgang mit Frauen im Film. Irgendwo in irgendeiner Kritik hat irgendjemand was geschrieben von misogyn. Ja. Und ich muss sagen, nein, der Film ist definitiv nicht misogyn, das ist er nicht. Aber er ist so im Großteil auch wirklich sehr sexistisch, hat ganz klar einen Male Gaze, aber der bezieht sich innerhalb des Films wirklich nur auf diese zwei Dudes da eben halt. Aber grundsätzlich ist es schon wirklich echt, echt krass, dass du gerade Virginia Madsen und Sandra Oh, die wirklich gute Schauspielerinnen sind halt, die können ein paar Stichworte geben, die können ein paar Sätze sagen, also Virginia Madsen noch ein bisschen mehr als Sandra Oh, aber das ist echt schade, wie auch im Film umgegangen wird und das ist halt keine Konsequenz und eigentlich nur, wenn man so will, eigentlich nur Opfer gibt, weibliche Opfer gibt und das ist, das stößt mir dann doch ganz schön auf. Wie seht ihr das?
Also erstmal würde ich das so unterschreiben, ja, der Umgang mit den Frauen ist hier furchtbar, aber ich finde ganz generell, dass die einfach mit Menschen furchtbar umgehen, so, also die gehen ja auch konstant miteinander furchtbar um und gehen halt auch mit den Frauen fürchterlich furchtbar um, so. Das mit den Opfern, tue ich mich schwer zu unterschreiben, weil ich einfach durch den Film viel zu wenig in die Hand bekomme, wie diese Frauen eigentlich sind, wie sie leben, ob sie nicht vielleicht selber genau das Gleiche tun und so. Das weiß ich ja alles gar nicht, weil die Frauen überhaupt nicht näher beleuchtet werden. Wir sehen die Männer und die Handlungen und so ein paar direkte Reaktionen darauf, aber wir sehen ja bei den Frauen überhaupt nichts von dem, was dahinter steht. Wir hören ein paar Sätze, aber ob die sich da auch konstant irgendwie durchlügen und ihre ganz eigene Agenda fahren und was auch immer, das wissen wir überhaupt nicht. So, ich habe keine Ahnung. Das gibt der Film mir nicht, wie er mir so vieles nicht gibt. Das, was er mir gibt, ist, die Männer handeln einfach wie echt, echt dumme Arschlöcher. So, das gibt der Film mir. So, und das finde ich auch schwer zu ertragen an diversen Stellen. Aber viel mehr kann ich da sonst gar nicht sagen, weil also die Frauen werden von dem Film schon vielleicht einfach mies behandelt, weil sie einfach sehr wenig behandelt werden. Sie sind irgendwie einfach da. Drehbuch Entscheidungen, Plotpunkte, wie man es auch immer nennen möchte. Keine Ahnung, das hat für mich da wirklich, wirklich, wirklich sehr wenig Substanz. So wie wir vorhin ja schon, wenn man einmal, wie wir vorhin gesagt haben, wenn man einmal tiefer versucht, irgendwie in Maya reinzusteigen, warum sie diesen Mann toll findet, dann fährt man da vor eine Wand, weil man einfach viel zu wenig Futter hat, um da einsteigen zu können, weil man das gar nicht richtig greifen kann. Man kann da Theorien entwickeln, klar, aber eigentlich bleibt sie irgendwie eine Buchseite. Eine geschriebene Buchseite. Ich spüre da keinen echten Menschen, ich spüre da keine echte Person. Auch wenn versucht wird, mir dann authentischen Menschen zu präsentieren, fühle ich den nicht. Weil er mir gar nicht an die Hand gegeben wird. Und also das ist eigentlich bei Stephanie noch viel krasser, obwohl da so ein paar Merkmale sind mit irgendwie dieser Bowling-Szene, die uns dann noch so ein bisschen was an die Hand geben soll, ne? Aber eigentlich gibt mir der Film da nichts. So, eigentlich ist das viel zu wenig Substanz, um irgendwie zu begreifen, was das ernsthaft mit den Frauen tut. Ich sehe diesen Wutanfall, der meines Erachtens schon fast völlig überzogen ist, so krass brutal, wie sie da vorgeht. Ich dachte wirklich, der überlebt das nicht, der Kerl. Da war ich sehr verwundert, dass der Film das so tut. Ja, mich hinterlässt das ratlos.
War für mich mit die frustrierendste Szene im Film, denn hier entlädt sich einfach nur Wut, kompensiert wirklich mit diesem wirklich Gewalt, pure rohe Gewalt. Und ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht, als einfach nur sie eine Frage zu stellen, warum, wieso und ein Gespräch darüber. Dass die beiden sich einfach unterhalten. In dem Film quatschen die ganze Zeit über Scheiß. Und hier geht's um die Wurst, hier geht's um das Drama. Und die beiden aufeinander prallen lassen und er versucht seine Situation zu erklären und sie jetzt ihre. Das wären 10 Minuten pures Schauspielgold gewesen. Das wäre toll gewesen. Da hätte man so viel machen können. Nein, sie haut den Typen mit ihrem Helm K.O. und fährt weg. Boah. Also das hat mich wirklich echt einfach nur frustriert. Also wirklich, das fand ich wirklich echt doof. Da hat der Film wirklich gesagt, nee, mach mal nicht. Oder das Buch in dem Fall, nein, mach mal nicht. Das gibt's nicht. Die Männer machen hier ihren Quatsch, die kommen damit auch durch und deal with it. In dem Fall ist der Film da ja wahrscheinlich können da viele Frauen ein Lied von singen, sehr realistisch, aber nun denn.
Genau, also so ich das auch. Ich finde, der Film zeigt Sexismus. Ich finde ihn nicht selbst sexistisch, sondern ich finde auch, dass genau wie bei den anderen Problemen, also bei den Problematiken, die er aufwirft, dass er das einfach so ein bisschen vielleicht auch überspitzt, also mit dieser Gewalt, die da gezeigt wird, aber zeigt, wie es ist. Also der Typ hat die einfach betrogen, der will nicht mit der reden, der möchte aus der Situation wieder rauskommen. Der wollte, solange es heile Welt ist, wollte er diese Beziehung halt haben, bis zu seiner Hochzeit, diese Affäre, oder vielleicht auch länger. Und jetzt ist vorbei, dann möchte der nicht drüber reden. Ich glaube, wenn das Gespräch, mit dem ganzen Film vorher, wie glaubwürdig wäre das gewesen, wenn der sich Zeit genommen hätte, tatsächlich zu reden? Also der hätte doch, wenn, dann wären es ja auch von seiner Seite nur Lügen konsequent gewesen. Oder rausreden. Also der wäre ja.
Aber für einen Moment erzählt er uns ja auch noch, dass er alles aufgeben will. Also er erzählt ja sein Dilemma, aber er erklärt das nicht mit ihr, sondern eben halt mit seinem Freund.
Na gut, aber da ist jetzt ja auch wirklich die Frage, wie sehr mag man dem Film das jetzt vorwerfen? Weil eigentlich sieht man da einen Menschen, der bescheißt ja erstmal in erster Linie gar nicht sie, nicht die Frau. Also die bescheißt er auch, aber in erster Linie bescheißt er sich ja selber. So. In erster Linie ist es einfach ein Mann in einer Lebenskrise, der vor dieser Hochzeit steht mit einer Frau, wo ich überhaupt nicht richtig weiß, ob die ihn ernsthaft interessiert. Und ein Mann, wo ich doch sehr spürbar bekomme, dass er ein Leben lebt, das er nicht leben möchte, aus dem er eigentlich ausbrechen möchte, das ihn eigentlich irgendwie entweder ankotzt oder langweilt. Und er wittert da eine Chance, da auszubrechen und stürzt sich da halt rein und nutzt eben Lüge und Manipulation, um das irgendwie so leben zu können für diese paar Tage. Aber also ich nehme dem Charakter an der Stelle trotzdem ja ab, dass er einen kurzen Hoffnungsschimmer hat, sein Leben zu ändern in eine Richtung, die ihm besser gefällt, die ihm einen Auftrieb gibt. Er hat einfach nicht die Eier, das zu tun. Er hat nicht die Eier, die Konsequenzen zu tragen, die ernsthaften Gespräche zu führen, mit sämtlichen beteiligten Personen, nicht die Eier, die Wahrheit auf den Tisch zu legen, um dieses Leben wirklich führen zu können. So, das Das mag ich dem Film vielleicht sogar, wenn ich da richtig drüber nachdenke, ein bisschen positiv anlasten, weil ich da eine sehr menschliche Geschichte eines Mannes präsentiert bekomme, der sich zwar wie ein Arschloch verhält, aber der eigentlich irgendwo einen Kern hat von, der will aus seinem Leben raus und hat halt einfach Schiss und hat halt einfach Angst und kriegt's nicht gebacken und kriegt die Wahrheit nicht auf den Tisch. So, und das mag ich alles nicht unbedingt sehr positiv bewerten, aber das lasse ich erstmal gar nicht so sehr dem Film an, sondern wenn, dann bin ich wütend auf diese Figur. So, aber der Film zeigt mir das eigentlich ziemlich gut, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, aber ich habe das nicht verstanden, da mit der heißt die Cammy, also mit der aus der Bar da, der dann zum Schluss dann noch abzieht. Das habe ich ja dann nicht verstanden. Also da fehlt mir dann sozusagen, das ist dann der nächste Schritt. Warum macht er denn das jetzt? Also sprich, also ich für einen Moment dachte ich das eben halt auch und dann zieht der mit der von der Bar ab und da war ich dann raus.
Da war ich auch einfach nur noch völlig ratlos, wo ich den Eindruck hatte, der Film einfach zur völligen Komödie werden, ne, wo ich schwer mitgehen kann, also wo ich schon grinsen kann. Ich kann da humoristisch an ein, zwei Stellen durchaus mitgehen, aber inhaltlich halt nicht so gut. Da entgleitet der Charakter, da hast du völlig recht. Das ist ein großes Fragezeichen.
Und fühlt sich auch tatsächlich wie so ein Fremdkörper im Film an, alles, was damit zusammenhängt. Das hat nichts für den Film getan.
Sehe ich ganz anders. Da muss ich mal reingrätschen.
Grätsche.
Für mich ist der Ausreißer, also für mich ist Jack der absolute Unsympath den ganzen Film über. Und der Ausreißer ist halt die Szene, wo er auf einmal von einer anderen, also wo man kurz denkt, ist er jetzt wirklich neu verliebt und würde er das wirklich machen wollen? Ansonsten finde ich das alles andere konsequent. Also für mich wird er konsequent als jemand gezeigt, der sich durchs Leben lügt, der die Situation sich in dem Moment zurechtlügt, wie sie ist, dass vielleicht sich selbst auch glaubt, was er da, also die Welt in seinem Kopf zurechtbiegt, wie er sie braucht und dass er dann kurz nachdem er von Stephanie verwaffelt wurde, wo er gerade quasi den zukünftigen Vater gespielt hat von ihrer Tochter, dass er dann gleich wieder loszieht, um mit der Kellnerin abzuziehen, ist halt, also das passt für mich so konsequent zu dem Rest. Mhm. Also es macht ihn an der Stelle zu dem absolut, also bestätigt das die ganze Unsympathie, die ich vorher hatte, dass das ein Mensch ist und davon, also ich weiß, dass es solche Menschen gibt, die einfach die Situation für sich selbst auch so zurechtbiegen, dass es einfach passt, wie es gerade passen soll. Und dass es ein absolut unzuverlässiger, manipulativer Mensch ist, der seine Umwelt ausnutzt, der Miles ausnutzt und der also so eine Art Parasit ist in dem Leben von anderen Menschen. Und für mich ist die Szene, wo dann die Cammy dazu kommt, das ist die Bestätigung, es ist ein bisschen auch der Payoff, den ich dann spüre an der Stelle, wo ich denke, endlich bekommt der zweimal hintereinander die Rechnung bezahlt. Und wo ich dann so ein bisschen wieder dastehe und dann kommt er doch in die Ehe zurück. Also irgendwie so, ja, letztendlich kommen die Leute doch durch, die es eigentlich nicht verdient haben. Irgendwie, also wo eigentlich wisst ihr, was ich meine? Also für mich sind das die Payoff-Szenen, wo ich sage, so alles klar, der hat's verdient, der hat's wirklich verdient und jetzt kriegt er mal ein paar an Schnauze und dann, ja, aber letztendlich kommen sie doch durch. Während Miles mehr so derjenige für mich ist, der eigentlich ein guter Mensch ist und ständig falsche Entscheidungen trifft und das eigentlich weiß und eigentlich sieht, was falsch ist. Das sieht man, wenn er das Geld von der Mutter klaut, man sieht, dass er weiß, das ist jetzt falsch. Das sollte ich nicht tun. Also, und auch seine Austicker, der weiß, dass da alles das, dass das jetzt falsch ist, dass es falsch ist, die Frau besoffen seine Ex-Frau besoffen anzurufen. Aber, also er ist irgendwie so ein bisschen der jetzt nicht rausschafft aus seiner Opferrolle. Und das ist, glaube ich, das, was das Mitfühlen macht. Es ist definitiv kein Feel-Good-Movie für mich, aber ich kann das, also für mich ist das absolut konsistent.
Ich gebe dir da recht und du hast mir da gerade auch so, du hast mir da gerade weitergeholfen, zu verstehen, dieses Ausrufezeichen des Films zu verstehen, was Jack da angeht, so ein bisschen noch klarer zu verstehen, ne, dass dass dieser innere Prozess da gezeigt wird, dass er dieses sich selbst verarschen immer mal wieder durchzieht und dass der Film uns danach eben durch diese weitere Szene an die Hand gibt, hier, so ist er aber. Es passiert immer wieder und klappt das eine nicht, stürzt er sich ins nächste und macht weiter und ja, nee, verstehe ich. Kann ich mitgehen. Der wird da schon sehr klar gezeichnet irgendwie.
Ja, cool. Das ist natürlich eine coole Perspektive. Danke, Fred. Schließe ich mich an. Finde ich gut. Apropos, was ich gut finde, ich fand ja im Film ja nicht nur das Aussehen gut, sondern auch die Musik gut. Und der Udo, der wollte auch ein bisschen was zur Musik sagen. Kannst du uns kurz noch mal ein bisschen reinnehmen? Musik, wie hat die auf dich gewirkt? Wie hat sie was für den Film getan? War sie sehr manipulativ oder im Gegenteil war sie vielleicht ja einfach nur underscoring? Wie war es für dich?
Auf jeden Fall fand ich die Musik wahnsinnig gut und wahnsinnig tragend und wahnsinnig in den Film reinziehen. Ich musste so von der Art der Mucke, diese Art von, ja, ich weiß gar nicht, ist das Cool Jazz? Kann ich gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall diese Art von Jazzmucke, ich musste manchmal so ein bisschen an Twin Peaks denken. Nur Twin Peaks eben als düstere, fiese Antithese dieser nicht so düsteren, finsteren Musik gegenüber. Ne? Also dass Badalamenti da quasi so die dunkle Seite dieser Form von Musik gezeigt hat. Aber dennoch musste ich durch das Tempo von diesem Jazz und durch die Taktung und irgendwie durch das Feeling, so dieses Groovige, musste ich da manchmal so ein bisschen dran denken. Und es hatte so einen ganz kleinen Hauch von dieser Sogwirkung, die es halt eben bei Twin Peaks ganz massiv gibt. Und das fand ich ganz schön, weil das hier ich hatte das in diesem Film absolut nicht erwartet, diese Form von Musik. Und erstmal musste ich auch kurz damit klarkommen, dass sie da ist und habe dann aber gespürt, so, oh, das funktioniert aber gut, das treibt da aber gut, das bringt da so ein Layer rein, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ob das manipulativ ist, boah, dafür müsste ich den Film jetzt noch ein paar Mal mehr gesehen haben, um das klarer sagen zu können. Das kann ich noch nicht so richtig greifen, was die Musik dann da wirklich tut und warum sie das tut und was sie da mit mir auch explizit macht. Ich kann erstmal nur sagen, was den Sehgenuss per se angeht, da macht die Musik ein riesengroßes Pfund, dass ich den Film trotz so vieler massiver Kritikpunkte und so vieler Probleme und Schwierigkeiten dennoch mag.
Ich fand die auch super. Ganz am Anfang hatte sie sowas weichgespültes, Komödienhaftes. Also dieser Jazz, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch in Erinnerung habt, am Anfang fand, also das erste Mal, wo mir die Musik aufgefallen ist, ganz am Anfang, hat die so diese Leichtigkeit, so eine ganz leichte, lustige, also flache Art vorgelebt, also die so einen Ton vorgeworfen hat, der für mich eine Sekunde irgendwie nicht ganz gepasst hat. Und aber dann, also mir ist in dem Film die Musik auch sehr oft aufgefallen und sehr oft gut, und genau wie du auch gesagt hattest, dass ich dachte, jeder andere Film hätte jetzt irgendwie alles mit Streichern zugeschwülstet, gerade diese schönen, genau die Szenen, die so, wo man am liebsten dabei gewesen wäre. Ne? Also in der Landschaft gesessen hätte oder mit denen zusammen Wein getrunken hätte, irgendwie, weil die so sich so heimelig anfühlen, die Szenen, dass da eben nicht schwülstige Streicher kamen, sondern wirklich, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau beschreiben, aber also ob das auch, ich hatte das Gefühl, es war nicht immer reiner Jazz, es waren auch mal so, ich weiß nicht, ob es Folk-Anklänge waren oder sowas, also verschiedene Sachen, Nuancen, aber eben kein fetter Streicherscore oder sowas oder so eine einsame, dudelnde Geige, sondern irgendwie was Fuffiges. Und insgesamt aber ein lustiger Unterton, weil du manipulativ sagst, ja, ich glaube, der ist manipulativ, die Musik. Und ich glaube, dass die notwendig ist, um den Film ertragen zu können. Weil also das, was wir als angesprochen ist, wenn da schwermütige Musik drunter wäre, dann wäre der Film einfach nur bitter. Und ich glaube, da wären auch die Szenen, wo wir lachen könnten irgendwie, hätten dann nicht mehr die Leichtigkeit oder es wäre dann wirklich nur noch ein ganz bitteres Lachen. Weil irgendwie macht die Musik so ein bisschen, unterstreicht die schön das Feeling. Und gerade immer dann, wenn die Charaktere abstürzen, wäre es ohne die Leichtigkeit und ohne die fluffige Musik schwierig gewesen.
Ich hätte da aber auch zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Streicher oder so gehört, muss ich jetzt nochmal kurz dahinter her schieben. Also das, was ich so offensichtlich in meinem inneren Ohr gehabt hätte bei dieser Art von Film, so wie uns dieser Film präsentiert wird, wäre eigentlich so richtig typische Road-Movie-Mucke gewesen. Also ein Score mit wirklich Road-Movie-Songs. So irgendwas zwischen
also Rock-Pop,
Rock und Country vielleicht, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Okay. Also wirklich Dinge, die da so im Hintergrund dudeln, und gerade wenn die so eine Gesprächsszene in einer Wohnung haben, dass irgendwer, keine Ahnung, eine Schallplatte auflegt und dann da irgendwie so ein Rocksong läuft oder so, und in der Bar irgendwie eine Country-Band oder was auch immer, ne? Das wäre, glaube ich, also so der Weg gewesen, den ich da sonst so gesehen hätte, den ich eigentlich erwartet hätte, und ich war sehr positiv überrascht, dass genau dieser Weg nicht kam.
Also ich gehe da komplett mit euch beiden mit. Ich glaube, der Film wäre wirklich was ganz schön düster geworden, hätte man eine andere Musik drunter gelegt, die tatsächlich auch passt zu den Themen, die da verhandelt werden. Und so ist das ein schöner zusätzlicher Layer, der uns da ein bisschen in Watte packt. Also das passt also auch zu dem Setting, wo das Ganze spielt. Das heißt also, dieser düstere Kern ist eigentlich oben und unten in Watte gepackt. Und die Musik ist ein Teil von dieser Watte. Und ja, das sehe ich auch. Mir hat sie sehr gut gefallen. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Oh, positiv. Ich denke jetzt auch nach diesem Gespräch, um ein bisschen mehr zu wissen, was der Payne da hier offensichtlich vorhatte. Genau. Udo, du hattest noch einen Gesprächspunkt, hattest du noch. Du wolltest noch ein bisschen mehr eingehen auf die Ästhetik und den Look.
Ja, das wollte ich kurz noch positiv anbringen, bevor wir jetzt gleich irgendwie ins Fazit rüber schlittern, weil das für mich nicht unbedingt ein reiner Fazitpunkt ist. Ich finde, dass der Film wirklich schön Landschaften einbaut auf der einen Seite. Ich mochte super gerne, wenn die draußen waren, wie oft man irgendwie diese dunstigen Hügellandschaften so im Hintergrund sieht, diese weiten Felder, auch mal so ein bisschen was Waldiges im Hintergrund, alles immer in so ein bisschen Dunst und Nebel getaucht. Das fand ich wirklich schön, schön eingesetzt. Die ganze Landschaft da wirklich schön mitgespielt. Ich fand auch toll bei der Optik eben, dass das so viel mit Original-Locations hier gearbeitet wurde. Das macht ganz viel, ne? Dass also der Bildaufbau und dann eben diese Original-Locations unglaublich gut funktionieren miteinander. Ich fand auch schön, dass so ein paar kleine Gimmicks eingebaut sind. Das sind nur kleine Spielereien, so wie mit dem Schild, was ich vorhin benannt habe. Das ist eine schöne Art von Kameraarbeit und Schnitt gleichermaßen. Ist der Schnitt hier auch wirklich sehr on point, sehr, sehr gut, sehr, sehr fluffig, sehr, sehr, sehr groovy irgendwie. Wirklich ein Schnitt, der einen auch einfach mit durchzieht. Da wird hier ganz, ganz tolle Arbeit gemacht. Und halt eben so Gimmicks wie diese Splitscreen-Geschichte oder sowas, was ich ja grundsätzlich gerne mag. Ne? Es tut hier nichts für den Film, was irgendwie, das hätte es nicht gebraucht, aber ich sehe es einfach gerne, weil es sowas Auflockerndes hat, weil es so ein bisschen was Montageszene-mäßiges hat, was mir sehr gut gefallen hat und da irgendwie auch in so einem, da bin ich dann wieder in so einem Hangout-Movie kurz drin, ne? In so einem, ich begleite da einfach Menschen beim Leben, was ich wirklich gerne mag. Ich mag dieses Feeling super gerne. Und das bei aller Kritik, das möchte ich definitiv anführen, weil ich finde, das macht der Film unglaublich schön. Also tolles Bild, tolle Landschaften, manchmal auch wirklich schönes Spiel da mit dem Licht und mit dem Bildkader irgendwie. Und halt auch wirklich fantastischer Schnitt. Also der Editor hier, Hut ab, guter Job.
Obwohl ich das Gefühl habe, der Film ist eigentlich mehr oder weniger komplett in der Kamera geschnitten. Also der Payne wusste schon ziemlich genau, wie er die Szenen auflösen will. Und ich glaube, die einzige Szene, wo der Editor hier wirklich mal loslegen konnte, ist die ganzen Splitscreens und Montage-Szenen.
Ich weiß
da
nicht.
Da merkt man dann schon, da durfte er.
Ja, ich habe aber auch den Eindruck, so wie die Dialoge auch geschnitten sind, das ist nicht einfach nur Handwerk, sondern das ist wirklich gut, was der Kevin Tent hier getrieben hat. Weil das so ein, das kann auch echt voll daneben gehen. Das kann auch total das Tempo rausnehmen und langsam werden, wenn da nicht irgendwie so ein bisschen mit Gefühl gearbeitet ist. Und also ich habe den Eindruck, da hat der Editor hier einfach ein gutes Händchen bewiesen und da genau an den richtigen Stellen Hand angelegt, um hier so einen Fluss reinzukriegen, dass der ganze Film auch eben in so einem Fluss läuft und so ein gewisses Tempo trotz über 2 Stunden die ganze Zeit beibehalten kann. Vielleicht gebe ich da dem falschen Mann die Props, aber ich, also mein Bauchgefühl sagt, nee, ich glaube, der hat halt einfach gut gemacht.
Okay, weil das Ding ist halt, also ich hatte bei dem Film sehr häufig den Eindruck, dass Payne relativ genau wusste, hier muss jetzt geschnitten werden, also hier muss der Edit halt hin, was man dann sieht, wenn du dann in den Umschnitt gehst und dann sozusagen eine andere Kameraperspektive hast, also der nicht nur zwischen zwei Einstellungen oder drei Einstellungen, die fest sind, hin und her schneidet, was man sofort identifizieren kann, dann kann man natürlich den Editor relativ schnell ausmachen, wenn er dann dafür die Geschwindigkeit sorgt. Es ist anders, hat es der Regisseur gemacht und das war halt sehr oft und wir hatten hier vor allen Dingen auch sehr viele, wie ich finde, coole Gesprächssituationen, dass du Zweier-Shots hast, dass du nur auf Directions gehst, also noch nicht mal siehst, was die anderen sagen, sondern es nur hörst, während wir den anderen dabei zuschauen, wie sie eben halt darauf reagieren. Das ist ja auch nochmal ein ganz großer Pluspunkt von diesem Film, dass wir da eben halt so mitfühlen können mit den Reaktionen. Ja, und das...
Ja, man weiß es halt schlussendlich nicht, wer hat es hier gehandwerkert. Es ist auch zum Beispiel diese Szene mit dem Motorradhelm, die hat bei mir so einen großen Impact, weil eben nicht gezeigt wird, wie dieser Motorradhelm unten drauf einschlägt. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, ist das gefilmt worden und hat der Cutter das einfach ausgespart, weil der ein verdammt cleverer Typ ist? Oder hat der Regisseur das direkt von vornherein genauso geplant, stand das genauso im Drehbuch? Ich kann es nicht beurteilen. Schlussendlich glaube ich aber hier irgendwie, es ist einfach nur so ein Gefühl, dass der Editor hier ein echt gutes Gefühl und Händchen bewiesen hat für diesen Film, daraus das Bestmögliche zu machen, was einfach wirklich mitzieht, wirklich durchzieht. Ja, es bleibt bei einem Gefühl. Da müsste man jetzt noch viel mehr hinter die Kulissen gucken und mal im DVD-Menü gucken, was dann noch so an Behind-the-Scenes-Material vielleicht irgendwo versteckt ist.
Ja, okay, also ich gebe dir da schon recht, wenn du da auch schon so ein Gefühl hast, das bleibt unbehelligt. Ich bin nur der Meinung, dass bei einigen Szenen man deutlich sehen kann, wer hier die Intention hatte, wie das Timing ist. Und gerade beim Spielen, die haben ja auch die Totale sozusagen, also den Master Shot, da müssen die liefern. Und sehr oft läuft der Film oder Teile des Gesprächs in diesem Mastershot ab und da müssen die liefern. Und so ein Randsprung ist dann teilweise sehr unverzeihlich, wenn da irgendwas mit der Performance nicht hinhaut. Also deswegen meine ich eben halt auch, also da ist ganz viel schon bewusst selber schon in der Kamera geschnitten worden. Der wusste ganz genau, ich brauche jetzt die Performance. Und ich brauche es jetzt von dir, ganz genau. Also was ich hier allgemein cool finde, ist hier allgemein Schauspielführung, Blickrichtung und sowas halt. Also das ist krass faszinierend. Also das ist wirklich ganz hohe Kunst. Also da habe ich einen Heidenrespekt vor dem Payne. Das muss ich wirklich echt sagen. Und ja, also ich will auch definitiv nicht die Leistung vom Kevin Tent, vom Schnittmeister hier in Frage stellen, auf gar keinen Fall. Dafür hat er auch wirklich einfach zu viel coole Sachen gemacht und hat auch viel Erfahrung. Mhm. Genau.
See. So, ich habe fertig.
Okay, Fred, hast du denn noch ein paar Punkte?
Nee, Punkte gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt noch was dazu sage, so als der am wenigsten Ahnung hat. Weil mir fielen zwei Sachen ein. Einmal, ich als Laie hatte auch das Gefühl, dass einerseits diese Schnittelemente drin sind, die mir gefallen haben. Wie zum Beispiel eben dieses Splitscreen, also wo man so sagt, also da ist bestimmt was, oder wo man ihn schon wählen sieht auf der Wählscheibe, bevor er überhaupt losgeht, also obwohl die noch nebenbei reden quasi, also wo das so verwischt, also Foreshadowing mit drin ist. Gleichzeitig aber sind da, wie du sagst, so Szenen, wo einfach klar ist, die sind halt vor Ort entstanden, weil die so gestaged sind und sowas. Und ich hatte von Alexander Payne gelesen, der hatte irgendwie, gibt's einen, ich glaube, einen italienischen Film, der ein ganz großes Vorbild für diesen Film war. Der hat irgendwie einen ganz furchtbaren Namen, sowas wie schnittige Kurven. also im deutschen Titel, was glaube ich eine Doppeldeutung ist, hat auch mit Rennfahren zu tun nach dem Poster. Und da hat er irgendwie geschwärmt davon, dass in diesem Film jede Szene ein, wenn ich das jetzt nicht durcheinander haue mit einem anderen Film, wo, aber der hatte auf jeden Fall nur einen Film geschwärmt, dass jede Szene einen Anfang, ein Mittel und ein Ende hat. Also das, ich, ja, also so als Bestätigung dafür, dass wirklich, glaube ich, auch viel vom da beim Regisseur schon vorher, also in der Kamera entstanden ist, quasi. Jetzt so meine Deutung.
Akzeptiert.
Ein Punkt habe ich nehme heute einen neuen Begriff mit, Hangout-Movies. Ich habe mir, ich wollte die ganze Zeit mal so zwischenfragen, was sind denn Hangout-Movies? Ich habe es mir so ein bisschen zusammengereimt und habe zum Beispiel überlegt, ob sowas wie Coffee in Secrets zum Beispiel dazu zählen würde.
Ja, oder vielleicht zählt er sogar auch, aber ich hätte da halt sowas wie, hier so Linklater-Sachen hätte ich da wirklich am meisten im Kopf, sowas wie die Before-Trilogie zum Beispiel. Das hat so einen Hangout-Charakter einfach, weil, obwohl da ist ja auch noch ein bisschen, was ist ein Hangout-Movie? Ein Hangout-Movie ist erstmal einfach ein Film, der Menschen einfach bei etwas begleitet. Zum Beispiel bei einem gewissen Zeitabschnitt, bei Dingen, die tun, und hat meist einen sehr starken Feelgood-Einschlag. Also Everybody Wants Some ist jetzt, den liebe ich sehr, das ist so ein Ding, der würde mir da direkt einfallen. Oder Dazed and Confused, auch von Linklater, der würde mir da so einfallen. Es gibt aber auch andere, die vielleicht in eine andere Richtung driften, die auch was Dramatisches und so Coming-of-Age-mäßiges haben, vielleicht sowas wie Kids von damals, ne? Sowas. Ich glaube, der würde tatsächlich auch in diese Kategorie zählen, weil man einfach so in ein Leben reinschlittert an einer gewissen Stelle und irgendwo schlittert man wieder raus. Und da muss nicht unbedingt eine Klammer sein, da muss nicht unbedingt ein klarer Anfang, ein klares Ende sein, so, sondern man begleitet einfach das Leben von Personen über einen gewissen Zeitraum und springt dann irgendwann wieder raus. So. Und das halt ganz oft mit einem positiven Einschlag, aber ich glaube, das ist auch einfach kein Muss. Wenn ich jetzt an Kids denke, ist das ja eher sehr dramatisch und trotzdem würde ich den Film da irgendwie reinkategorisieren. Aber da gibt es andere Menschen, die haben bestimmt weit mehr Ahnung von als ich. Ich kann da jetzt auch nur so mein eigenes Gefühl zu dieser Art von Film zum Ausdruck bringen. Und ich finde, dieser Film hat halt einfach so ein gerade am Anfang so ein bisschen dieses Gefühl von, man schlittert in sein Leben rein und ich hatte das Gefühl, dieser Film muss da gar nicht zu irgendwas führen. Der Film wird irgendwie offen enden. Der Film wird irgendwie einfach uns so ein bisschen mit dieser Figur mitgehen lassen und dann ist irgendwann einfach auch Ende. Und schlussendlich hat der Film auch genau das getan.
Da muss ich ein bisschen mehr da in diesem Genre quasi wühlen und gucken,
genau,
was ich da zeige.
Ich würde in die Shownotes mal eine schöne Hangout-Movies-Liste reinhauen. Da finden sich so eine Titel wie Boyhood, Chasing Amy, American Graffiti, Friday, Swingers, Breakfast Club, ja. Before Sunrise, Jackie Brown, Rumtreiber, Clerks, ja. Big Lebowski. Na, das haue ich euch alles mal in die Shownotes. Da könnt ihr noch mal reinschauen.
Slackers ist auch so einer. Sachen. Ja, da gibt's wirklich viele. Genau. Wenn man da mal einmal reingeht.
Dazed and Confused. Ja. Also es gibt ganz, 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 ganz viele. Gibt's auch coole Reddits dazu, beziehungsweise auch einen schönen Subreddit, wo wirklich nur über Hangout-Movies gesprochen wird. Also
ist was,
da kann man gerne reinschauen, ja. Hau ich in die Shownotes.
Sehr cool. Vielleicht finde ich da auch noch ein paar Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe, noch gar nicht kenne. Aber ich mag diese Art von Film einfach wahnsinnig gerne. Ich begleite gerne Menschen einfach so durchs Leben und manchmal auch einfach ganz normale Menschen durchs Leben bei dem, was sie so tun und krieg dann ganz viele Gespräche um die Ohren gehauen. Und eigentlich passiert gar nicht viel und trotzdem habe ich eine einfach wahnsinnig gute Zeit. Das ist schon, ja. Mag ich. Das kann ich jetzt hier bei diesem Film nicht durchgehend unterschreiben. Deshalb fällt er für mich in die Kategorie dann schlussendlich auch nicht rein. Aber es war so ein Gefühl von, es könnte so ein Film werden und dann driftete der Film aber woanders hin.
Aber der Film wird in dieser Liste mit aufgeführt.
Okay.
Aber ich würde fast sagen, wir sind ja eigentlich schon im Fazit drinne. Und ich möchte gerne heute mal demjenigen das Fazit zuerst geben, der den Film nämlich ausgesucht hat, nämlich dem lieben Fred. Was sagst du denn zu deiner Auswahl?
Also, erstmal, es hat mich wieder sehr gefreut, mit euch darüber zu sprechen. Vor allem, wenn ich die Filme raussuche, ist das, ich profitiere dann sehr von euren Sichtweisen. Denn ich bin aus dem Film, ich habe ihn jetzt ja zweimal gesehen, logischerweise, und ich hätte es nie so in Worte fassen können. Manche Sachen sehe ich ja auch da anders als ihr. Und manche Sachen denke ich so, ja, ach, deswegen. Oder habe eben viele Sachen auch bestätigt gefühlt, wie das mein Gefühl war einfach, dass da große Arbeit irgendwie von den Schauspielern und also bei den Machern insgesamt geleistet werden muss, um das hinzukriegen, was da vorliegt. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sagt ja auch keiner von euch, dass es ein schlechter Film ist, sondern nur, dass der wahnsinnig viele Problematiken auf ploppen. Und ja, ich nehme den Film jetzt als noch problematischer wahr als durch unser Gespräch, als ich es so schon gesehen hatte. Ich hätte den Film nicht als Feel-Good-Movie bezeichnet, obwohl ich mich doch streckenweise gut gefühlt habe bei dem Film. Also so ein, und ich glaube, ich habe jetzt so bei, die ganze Zeit parallel auch nachgedacht und ich glaube, für die vier Hauptpersonen habe ich für drei davon schon Sympathie. Für Jack auf an gar keiner Weise und ich mag sein Grinsen nicht und ich habe mich gefragt, grinst der Schauspieler immer so oder hat er bewusst dieses Lächeln, was ich sofort richtig abstoß, also richtig abschreckend finde, aber auch von der ganzen Person her und ich glaube, die Figur von Paul Giamatti, also die Frauen, die fühlt man vielleicht mehr oder weniger, aber gerade Virginia Madsen, also hier Meyer, finde ich gar nicht so unbeschrieben, wie Udo das erzählt hat. Ich kann mich da schon irgendwie, fühle ich die Frau, auch wenn ich nicht fühle, dass sie mit Paul Giamatti was anfangen möchte. Aber irgendwie kann, aber ich kann es irgendwie trotzdem verstehen, wenn ihr wisst, also nee, wisst ihr vielleicht nicht, aber ja, so
ist du fühlst sehr, die Frau, weil doch, du die süß weiß, findest, so.
Ach, hübsch ist die auch.
Ja, siehste, war mir gleich klar.
Ich find die von ihrer Art her einfach wahnsinnig sympathisch. Und zum Beispiel mit der Stephanie, also finde ich von ihrer Art her wäre jetzt niemand, mit dem ich mich vielleicht länger unterhalten hätte, aber für die, ich kann da irgendwie doch eine Chemie spüren, die sich für mich aber irgendwie zerbrechlich und nur vorübergehend anfühlt bei Paul Giamatti und ihr, also bei Miles und ihr, und ich finde das so, also als ich dann noch übers Nachdenken vorhin auch gesagt hatte, dass ich Miles als jemand sehe, der eigentlich ein guter Mensch ist und viele schlechte Entscheidungen trifft und ich, dass ich, glaube ich, ihn so sehe und deswegen da mit ihm mitfühlen kann und auch Menschen verstehe, die da sagen, dass sie mit Charakteren, dass sie sich da wiederfinden. Zumindest bei ihnen kann ich es verstehen. Ich hoffe, dass sich niemand bei Jack wieder sieht oder zumindest nicht allzu sehr. Ich kann das irgendwie doch verstehen, dass das, der ist irgendwie ein sehr menschlicher, wenn auch schon ein sehr gescheiterter Charakter. Und ja, also dieser Film reißt runter, diese ganze Alkoholthematik, ich finde das super eigentlich, dass, weil ich kann nachvollziehen, dieses das als Genussmittel zu sehen. Ich kenne aber auch die Schattenseiten und ich finde es schön, dass der Film beides darstellt und dass er nicht nur verteufelt und nicht nur aber auch nicht richtig glorifiziert. Ja, ich finde, dieser Film hat einfach wahnsinnig viele Facetten und er löst es nicht richtig auf. Ich weiß auch bis jetzt nicht am Ende so vom Film, so wie, was will der uns jetzt eigentlich sagen? Es ist alles, letztendlich ist alles okay so, weil so ist das Leben. Oder möchte er sagen, guckt euch das an, das könnt ihr besser. Guckt euch den Paul an, den Miles, der hat doch eigentlich, was er gern macht. Warum ist er so niedergeschlagen? Der könnte eigentlich nach vorne schauen. Und guckt euch den Check an und seid nicht so wie Check. Also, wenn ihr den Film kauft, seid nicht so wie Check. So. Das ist jetzt mein Schlusswort. Seid nicht wie Check.
Seid nicht wie Check. Udo, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin erstmal sehr dankbar, dass du den Film hier angeschleppt hast, weil ich finde, es ist ein wirklich ein toller Film, um drüber nachzudenken, um drüber zu philosophieren, um drüber zu sprechen. Es gefällt mir richtig gut. Es ist aber gleichzeitig einer der wenigen Filme, bei denen ich sagen muss, ich habe da gar kein richtiges Fazit. Ehrlich dich, weil es gibt Punkte, die ich mag. Der Film nimmt mich mit. Irgendwie nimmt er mich an die Hand, irgendwie gefällt er mir und dann gibt's ganz viel, wo ich denke, oh ey, voll schwierig, super schwer zu gucken, anstrengende Punkte, schwierige Charaktere, super fehlende Chemie zwischen den Charakteren, die es mir wirklich schwer macht, so einer Freundschaft zu folgen, so einer Verbindung zu folgen, so einer sich anbahnenden Liebesbeziehung zu folgen. Es ist ein Film für mich voller Fragezeichen, wo ich dann feststelle, okay, das finde ich gut, weil mich der Film fordert, weil der definitiv macht, dass ich auch weiter drüber nachdenke und weiter drüber nachdenken werde und dass das ein Film ist, den ich absolut nicht vergessen werde, wegen ganz vieler verschiedener Punkte und Szenen und Momente und Gedanken und Gefühle, Denn auch Gefühle triggert der bei mir an. Und er schafft das mit toller Musik und Optik dann zu punkten. Oder sowas wie Schnitt und Bildaufbau und etc. pp. Und rein inhaltlich schafft er halt, mich zu beschäftigen. So, und das werte ich erstmal alles positiv. Und deshalb bin ich trotz all dieser Kritikpunkte einfach erstmal sehr glücklich, den gesehen zu haben und mit euch drüber gesprochen zu haben. So, was ich meine damit, dass ich kein richtiges Fazit habe, ist, ich habe da vor Letterboxd gesessen und ich wusste gar nicht, was ich mit dem Ding tun soll, wie ich denn das bewerten soll. Und das geht mir auch jetzt so. Also das kann je nach Stimmung zwischen ich fand den jetzt echt einfach schwierig, bis hin zu, eigentlich finde ich den ziemlich gut, pendelt das immer hin und her. Ich habe keine abschließende Meinung zu diesem Film. Vielleicht brauchst du das auch gar nicht. Hat einfach Spaß gemacht, drüber zu quatschen. So.
Schön. Vielen Dank an euch beide für das Fazit. Ich versuche, ein bisschen anders ranzugehen. Wir haben ja eigentlich schon über alles gesprochen, was uns ja bewegt hat. Was jetzt für mich sich jetzt durch das Gespräch verstärkt hat, ist, dass diese Haltung von Payne zu sagen, hey, wir haben hier eigentlich eine grunddüstere Story mit wirklich völlig unsympathischen Menschen. Und das inszeniere ich jetzt mal locker, fluffig, wie so einen schönen Roadmovie. Und da muss ich wirklich sagen, das ist vielleicht auf dem Papier cool und das fühlt sich manchmal gut an, aber ich habe die ganze Zeit Bauchschmerzen, weil ich diese ganzen Alarmsignale da drinne, die kann ich halt einfach nicht übersehen. Und dann kommt aber noch Payne nochmal an und zeigt uns nochmal zusätzlich so, mir geht's hier um was anderes, ja? Ich zeige euch nochmal das Schild, Man, ne? Das ist mein anderes. Das ist eigentlich das eigentliche Thema. Und ich mir dann so denke, warum hast du eigentlich die Form gewählt? Weil er hätte das auch noch an anderen Stellen noch konsequenter durchziehen können, auch noch ein bisschen mehr die Nase reiben, weil der Film macht es einem zu einfach, das alles zu übersehen. Und das kreide ich ihm an. Das ist sozusagen mein Kritikpunkt am Film. Und ich hatte trotzdem viel Spaß beim Zusehen, eben halt wegen den genannten Punkten eben halt. Ich mochte das Schauspiel, das guckt man sich gerne an. Man sieht da wirklich Menschen, die wirklich Menschen spielen und gut spielen. Da bin ich drinne. Die Musik ist toll, die Landschaft ist toll. Ich habe da auch ganz viel übrig dafür, dass sie da eben halt auch Wein trinken und über Wein sinnieren und über Quatsch und über Nonsens reden. Das muss auch sein. Da habe ich was dafür übrig. Und deswegen hat der Film da auch eine Daseinsberechtigung, weswegen ich da ein bisschen hin und her gerissen bin, tendiere aber wirklich eher zu einem, das ist schon ein Film, den man sich ruhig mal angucken kann. Man muss es auch nicht und ich kann jede Kritikerin da draußen verstehen, die sagt, nee, der Film ist da ziemlich schwach und gerade was die Message betrifft, der Film hat keine Message. Der hat keine Message und der drückt sich auch darum. Und damit lasse ich es jetzt stehen. Das Gespräch, das war aber toll, Jungs. Hat mir noch mal ein paar andere Perspektiven aufgegeben und ich habe tatsächlich heute sehr viel mitgenommen. Ganz, ganz vielen lieben Dank an euch beide.
Danke dir.
Sehr schön. Dann sind wir soweit durch für heute.
Das sind wir.
Machen wir noch einen kleinen Vorausblick auf die nächsten Folgen, die dann kommen werden. Das nächste Dreiergespräch, ich hatte es schon angekündigt, aber jetzt auch noch mal, das wird Jaws Teil 2. Hatte ich ja schon gesagt, der Weiße Hai lief ja jetzt erst nochmal im Kino anlässlich des 50-Jährigen und da haben so viele Menschen schon darüber gesprochen. Warum sollen wir das auch tun? Lass uns über den zweiten sprechen. Über den hat noch keiner so großartig hier in unserer Bubble gesprochen und ich finde, der Film hat es aber verdient. Und genau, dann haben wir noch ein kleines Zweiergespräch und zwar werden wir nach Italien reisen ins Jahr 1977 und schauen uns einen Giallo an. Und das wird ganz, ganz, ganz großes Kino. Ich freue mich sehr drauf, mit Udo über Antonio Bido reden zu dürfen.
Mhm. Bellissimo.
So. Genau. Und bis dahin, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da, ein paar Kommentare, vielleicht auch mal ein Like und schickt uns auch gerne eine Nachricht, wenn euch was gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Und bis dahin sage ich aber erstmal, bleibt alle gesund. Habt eine schöne Zeit und an euch beide vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ihr könnt uns auch alkoholfreien Wein schicken, Leute, aber kein Merlot. Adios.
Auf keinen Fall Merlo. Wir haben die Fun Facts weggelassen. Der Merlo-Verkauf ist nach dem Film stark eingebrochen in den USA, während der Pinot Noir-Verkauf nach dem Film sehr stark gestiegen ist.
Siehst du, was so ein Film alles anrichten kann?
Das geht alles in die Outtakes.
Super. Und nachdem ihr so auf dem Drehbuch rumgehackt habt, er hat einen Oscar dafür bekommen. Oder mindestens eine Nominierung.
Finde ich immer noch erstaunlich.
Aber so ein Oscar sagt ja erstmal nichts, nicht viel aus.
Nee, ein Oscar sagt wirklich, nee, ja. Und so richtig Ahnung haben wir oft auch nicht.
Stopp.
Ich drücke jetzt auf Stopp.
Ja gut, dann drücke ich auch auf Stopp.